Teilnehmer bitte sprechen.
Es ist nicht wahrscheinlich, sein Computer ist eingefroren oder was kann da passiert sein?
Guten
Abend. Jutta ist auch da.
Hallo Jutta.
Hi. Hallo Jutta.
Ja, genau. Ich habe gerade ein interessantes Buch bei Amazon für 4 € runter gekauft als E-Book und das klappt technisch alles nicht. Jetzt frage ich mich, wie kann man ein E-Book zurückgeben? Aber es ist vielleicht möglich. Also. Weil das lässt sich irgendwie nicht richtig runterladen. Aber das ist jetzt nicht wieder das Problem. Ich mache das jetzt mal aus. Amazon weg. Das ist ein neues Buch über Conspiracy Theories. Und das scheint sehr vielversprechend zu sein. Anarchie und Conspiracy Theories. Egal.
Conspiracy Theories.
Oh, der Klaus raschelt.
Hallo.
Hallo.
Hallo Klaus.
So, okay. So, ich mach das jetzt auch aus. So, und.
Was raschelt?
Euch wieder an.
Alles gut. Nein, passt schon. Leg mal los.
Was heißt denn hier, leg mal los?
Nein, legen wir los.
Nicht ach so.
Legen wir los.
Also, ist alles da? Frank ist da, Jutta ist da.
Der Andreas ist da.
Andreas Peschka und wer noch?
Und die Julia.
Julia total in so ein Smaragdgrün gefasst, irgendwie so mit hinten noch so frisches Gelbgrün als Tapete.
Ja, gelb, genau.
Gelb, ja. Das, na gut.
Was die Hörer nicht wissen, wir sehen uns.
Ach so.
Naja, beim letzten Mal, da haben wir ja, was haben wir da eigentlich gemacht?
Ist schon wieder eine Woche her. Klaus wollte über Lernpessimismus sprechen.
Genau.
Ja, aber Frank hat recht, lass mal den Frank erstmal sprechen. Was haben wir beim letzten Mal? Der Frank wollte nochmal über das letzte Mal nachdenken, das ist vielleicht ganz gut.
Ja. Genau, beim letzten Mal, das war, da hatte uns die Julia schon sozusagen verlassen. Das ist dann nochmal so, also eigentlich nochmal interessant geworden. Da ging es nämlich um. Da ging es.
Nicht weil die Julia uns.
Nein, verpasst schon.
Das müssen wir aber häufiger probieren.
Genau, jetzt habe ich meinen Faden so halb verloren. Ach so, genau, ich hatte berichtet aus irgendeinem Anlass, wie das bei uns in der Familie sozusagen mit dem, also jemand hat was und jemand anderes könnte es gebrauchen. Also im Sinne von die Alten saßen auf Vermögen und die Jungen hätten es gebrauchen können. Ja. Und wie das bei uns sozusagen so ein bisschen organisiert ist. Also in dem Sinne, es hat sozusagen, die Alten haben freiwillig ihr Vermögen rausgerückt. Und jetzt hat niemand Vermögen, sondern es hat so eine Stiftungsstruktur, sage ich mal, die hat das. Und so ist das bei uns. Und da ist vielleicht auch nochmal interessant für dich, Julia, weil du heute so gefragt hast. Und bei uns in dieser Stiftung, da hat niemand Macht. Also es gibt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, der ist sogar, aber im Grunde genommen, jeder aus der Familie hat genau eine Stimme. Und damit kann niemand sich sozusagen vorne dran setzen und sagen, ich möchte aber und ich zwinge dich dazu, sondern man muss sich anderer Mittel bedienen. Und das Spannende war. Das
hört sich anstrengend an.
Das ist tatsächlich anstrengend. Sagen wir mal so, es ist anstrengend gewesen. Also am Anfang ist natürlich, als das dann so losging, so vor mittlerweile 8, nehmen wir mal an, es wären 10 Jahre gewesen. Also da kommt natürlich jeder mit seiner Vorstellung so, also wie ist das jetzt eigentlich und wir müssen ja jetzt hier und dann gab es so die Idee, gab es so eine Fraktion, wir müssen ganz, ganz viel regeln und dann gab es die andere Fraktion und sagt, nö, weil durch Regelwerk kennt sich am Ende niemand mehr aus und es gibt dann Experten für dieses Regelwerk und die beherrschen das Ganze dann. Und deswegen gibt es bei uns keine Regel, also es gibt eine Regel, nämlich wer was haben will, fragt und dann wird halt einzeln sozusagen, und dann gibt es eine Mehrheit und dann wird gesagt, also geht oder geht nicht. Ja.
Das also, heißt, wenn man was will, muss man Klinken putzen und dann erstmal jeden überzeugen.
Das ist das eine, was man machen kann. Aber das geht ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sozusagen, nehmen wir an, ich wollte jetzt Geld, ja. Mhm. Und oder sozusagen könnte jetzt auch jemand anders sagen, ich möchte aber, dass der Frank jetzt sozusagen Geld aus der Stiftung bekommt. Nehmen wir mal an. Ja, also das ist jetzt nicht daran gebunden, dass ich mir jetzt hier irgendwie Finger heben muss. Aber das Interessante ist eben tatsächlich zu beobachten, am lebendigen Beispiel, wie funktioniert Macht oder wie funktioniert Entscheidungsfindung, ohne dass es, also die Macht ist so kleinteilig aufgeteilt, dass niemand Macht hat in dem Ganzen. Also jeder hat ein bisschen was, aber es geht nur sozusagen, wenn alle was, also wenn sich alle drauf einlassen, ja. Also
keine festgeschriebenen Richtlinien, ne? Auf die man sich dann berufen kann und die man auslegen kann, sondern.
Aber ihr müsst euch aber einig sein, also es muss einstimmig sein. Es darf keiner sagen, nö, und da ist dann überstimmt oder so.
Also bei uns ist tatsächlich, also das eine, also die verschärfte Version, also die haben wir uns dann doch nicht gegeben, sondern ist tatsächlich Mehrheitsprinzip. Ja? Okay. Aber da hat wirklich jeder vom Kleinen bis zum Großen hat dort eben Stimmrecht. Und das ist eben das Interessante, dass man da tatsächlich gezwungen ist, weil du halt nichts anderes hast, außer das Argument. Ja.
Also ist ja auch interessant insofern, als man eventuell andere Formen, also ich weiß noch, dass wir Brüder untereinander so Nullzinsgeschichten machen, nicht? Also wenn ich mir ein Auto kaufen will und ich habe das nicht flüssig und zur Bank will ich nicht gehen und dann kann der mir das, er hat das Geld gerade, dann schiebt er mir das rüber, ich bezahle das dann ab und so würde ja sozusagen sogar so ein Pflegeeffekt auf diesen gemeinsamen Pool ablaufen, dass man sagt, also nur kurzfristig oder dass man sagt, nee, das ist jetzt hier, das wird aufgebraucht, weil was sich Gesundheit kann man nicht zurückzahlen oder was.
Ja, genau, also das gibt also ich sag mal so, es sind so zwei Themen, um die wir uns kümmern. Das ist sozusagen einerseits ist so ein bisschen schulische Bildung, also Bildung allgemein. Also da zählt ja alles drunter. Und das andere ist, dass jetzt jemand, der sozusagen dass niemand in Armut sozusagen leben muss, der das nicht möchte. So, das sind die zwei Sachen.
Okay. Und? Ich habe dazu mal eine Frage, Frank. Für mich hört sich das so an, so von der Konstellation, sozusagen, also ich kenne solche Art Entscheidungsfindungssysteme halt aus anderen Systemen. Also bei uns, ich war ja in der Piratenpartei und da haben wir auch eine Arbeitsgemeinschaft gehabt. Und dann mussten wir auch zum Beispiel ein Wahlprogramm abstimmen. Also wir mussten ein paar Sätze schreiben und dann mussten wir am Ende entscheiden, jawohl, das ist jetzt irgendwie das Wahlprogramm von unserer AG als Vorschlag für den Bundesparteitag. So. Und dann war eben auch die Frage, wie ermitteln wir das? Naja, und dann haben wir irgendwann auch gesagt, alles klar, wir stimmen am Ende ab. Also wer ist einverstanden mit dem Papier und wer nicht? So, und dann wurde eben auch mehrheitlich dann entschieden, wenn die Mehrheit dafür war, dann haben wir es halt abgegeben. Und meine Erfahrung aus solchen Prozessen ist halt, nun habe ich es nicht mit Familie zu tun, das ist halt nochmal ein Unterschied, aber meine Erfahrung aus solchen Prozessen ist, dass der letztendlich sich durchsetzen kann oder dass das sich durchsetzt, wo die Beteiligten, die quasi diese Meinung oder diese Entscheidung anstreben, also wenn die meiste Zeit und die meiste Energie haben, aber nicht das Richtige, also nicht das Argument, sondern einfach das Durchhaltevermögen für ihre Sache zu werben und sozusagen Argumente sozusagen vorzubringen und entsprechend entsprechend Energien da rein zu investieren.
Das ist gut. Halt. Ja, also das, also es gibt ja mehrere Kritikpunkte an dieser Sache. Also man könnte zum Beispiel.
Ich will
kurz nur noch ergänzen. Ja. Also ich habe die Frage verstanden. Also denke ich zumindest, ich werde gleich nochmal darauf. Also es gibt ja mehrere Punkte mit dieser Entscheidung, also wie ist Entscheidungsfindung, also was ist fair? Gibt auch eine andere Variante, die habe ich auch schon erlebt. Da haben wir sozusagen gesagt, wir sind ein Orchester und ein Orchester, da spielt nicht die Mehrheit, sondern da spielen alle. So, und sobald einer sozusagen dort der Meinung ist, er kann das nicht mittragen, dann ist eben keine Entscheidung möglich. Und was du sagst mit dem sozusagen derjenige gewinnt oder sozusagen entscheidet das für sich, der die meisten Ressourcen, sag ich mal, zur Verfügung hat, also im Sinne von Zeit oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen bei uns, dadurch, dass wir uns nur einmal im Jahr treffen und sozusagen im Grunde genommen nur einen ganzen Tag zur Verfügung haben, scheidet dieses ich spiele auf Zeit sozusagen schon mal eigentlich im Grunde genommen aus. Also was wir machen ist, sozusagen bevor das da zum Treffen kommt, wird das halt eingereicht, hast eine Seite, anderthalb maximal, wo du das darstellen kannst, wofür brauchst du das Geld, so dass jeder so ein bisschen informiert ist, was ist das überhaupt, ne? Und den Bezug zu den zwei Punkten, halt Ausbildung oder Dingsbums, Altersthematik herstellen, und das war's. Und das Eigentümliche ist, am Anfang war das ja noch so ziemlich, sozusagen, als es noch so sozusagen ungeordnet war, war das noch, da hat natürlich jeder versucht, so ein bisschen so seine Idee, so sag ich mal, wie funktioniert das durchzusetzen. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass egal wie alt die Teilnehmer sozusagen sind, dass da eine, sag ich mal, eine hochgradige Verantwortung gegenüber diesem Vermögen sozusagen herrscht. Also im Sinne von, also wir hatten noch nie irgendwie jemand, dass jemand sagt, ich möchte jetzt gerne, was weiß ich, ein Auto für irgendwas, also irgendein Nonsens, sage ich jetzt mal, sondern das war schon tatsächlich erstens mal, diese Geschichten waren ernsthaft, und dann eben auch ist, dadurch, dass es, hat auch jeder sozusagen aktiv und konstruktiv an dieser ganzen Geschichte da mitgearbeitet. Das war eben das Eigentümliche, dass sozusagen dieses, was wir ja sonst beobachten können, ich möchte jetzt aber und ich erzwinge das jetzt und so weiter, das haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht erlebt. Also kann zufällig sein, dass das jetzt mit dieser Familiensituation zusammenhängt, ne? Also, dass man dann sozusagen Gewissheit hat, man kann das nicht verlassen. Man kann sich dem in dem Sinne jetzt nicht entziehen, sondern man ist sozusagen für immer Teil des Ganzen. Kann man sich jetzt drüber unterhalten, warum, wieso, weshalb, aber die Beobachtung ist, dass eigentümlicherweise eine hochgradige und wir hatten noch nie den Fall gehabt, dass es etwas unentscheidbar gewesen ist. Also das hatten wir auch noch nie gehabt in der ganzen Zeit.
Erstaunlich.
Aber das,
ja, ganz erstaunlich, ja, das klingt wirklich gut.
Und wurde bei mir schon mal was abgelehnt?
Es wurde mal was verändert, weil es tatsächlich Quatsch war.
Also wie habt ihr das festgestellt, dass das Quatsch war?
Nee, also da ging es um so eine Auslandsstudiengeschichte, und die war halt in dem Sinne so unvollständig. Die war halt unvollständig, sozusagen, da haben Teile gefehlt, und da haben wir gesagt, also das entscheiden wir jetzt nicht, sondern wir sozusagen, als wir da unsere Kuratoriumssitzung haben, haben wir gesagt, okay, den Antrag sozusagen, den formulieren wir einfach um ihn dann am Ende positiv zu bescheiden. Aber so abgelehnt wurde noch nie was. Also weil die Grundfrage ist immer, die erste Frage ist Geld da? So, und wenn Geld da ist, besteht da gar kein Grund. Also außer es ist jetzt wirklich irgendwelcher Irrsinn. Aber das könnte man theoretisch mal ausprobieren. Wirklich ein Quatsch, sozusagen ein Quatschantrag, und mal gucken, was passiert.
Also bei uns ist das meistens so, dass das eigentlich gar nicht so, dass so antragsmäßig läuft, sondern es ist meistens eine Geschichte schon drumherum. Das heißt also, jemand hat irgendwie was vor, und aus dem heraus, also gibt es eine Problemlage, und das wird so alles mitkommuniziert, sodass also alle irgendwie involviert sind in diesen Gedankengang, also der braucht das jetzt, ne? Und dann wird überlegt, ist das jetzt so, nicht? Oder gibt es was anderes? Das ist aber schon meistens in dieser ganzen Geschichte immer mit drin. Ne? So dass also nachher, wenn dann gesagt wird, ja klar, machen wir, ne? Dann ist das meistens relativ schnell. Aber ja, auf der Ebene, dass man das jetzt schon kennt, ne?
Also ja, der Punkt ist, wir brauchen natürlich was Schriftliches, sage ich jetzt mal, weil wir ja auch hier, also hängt da Finanzamt und so weiter, und das gilt natürlich dann immer, keine Auszahlung ohne Stiftung Anlass. Ja. Und also das ist, sage ich mal, der Bürokratie geschuldet. Ich vermute, es würde wahrscheinlich auch ohne gehen. Also wenn wir jetzt diesen Zwang nicht hätten, würde es. Aber das war jetzt gar nicht mein Punkt. Ich will gar nicht so sehr auf der Stiftung rumreiten, also als inhaltlich, sondern ich wollte einfach mal nur, dass es sozusagen erstens mal, es gibt Möglichkeiten, wie man sozusagen Macht, also Entscheidungsfindung ohne Macht, das war ja so ein bisschen deine Frage gewesen, Julia.
Wie ja, Konsens ohne Macht Spiele. Also,
wie wird das?
Da geht's, genau. Da, also, weil ich würde jetzt schon sagen, dass da Macht im Spiel ist, sozusagen. Nur, also sie ist vielleicht nicht so transparent, wie man sich das so vorstellt, weil man unter Machtspiele versteht man ja, sag ich mal so, eher solche Sachen wie, dass man dem anderen quasi unter Druck setzt oder irgendwie solche Sachen.
Genau.
Oder dass man Sachen nicht. So, dass aber Machtspiele, was ich darunter verstehe, ist halt, dass es gar nicht darum geht, dass einer einem was androht, sondern das sozusagen, weil dann ist es schon zu spät. Also wenn sozusagen der Macht zugesprochen wird, also jetzt sozusagen der Chef zum Beispiel, ja, wenn der so weit gehen muss, dass er jemandem anderen was androht, dann hat er die Macht eigentlich schon verloren, weil dann ist er nämlich an dem Punkt, dass er sozusagen das Rausspielen ist. Das Machtspiel funktioniert aber sozusagen nicht nur auf der einen, sondern auch auf der anderen Seite. Also es braucht für die Macht braucht es auch immer jemanden, der dem anderen sozusagen die Macht gibt, im Sinne von, okay, der hat Macht über mich in den und den Punkten. Also wenn ich auf die Arbeit gehe, dann muss mein Chef mir ja nicht sagen, dass er für gewisse Sachen verantwortlich ist jedes Mal, sondern ich weiß das. Also ich weiß, dass er gewisse Verfügungen hat. So. Und ich sag mal, in diesem Familienverbund mit dieser Stiftung reicht ja sozusagen, wenn du einen Antrag stellst, reicht es ja, dass man sozusagen weiß, dass man auf diesen Konsens setzen muss und man kennt diese Treffen und man kennt die Akteure, man weiß, wie die ablaufen. Und dann kann man sich ja vorher als Teilnehmer schon überlegen, naja, mit welchem Antrag, welcher ist davon von Erfolg gekrönt sein und welcher nicht. Das heißt, ohne Macht würde ich jetzt nicht sagen, aber die Machtverhältnisse sind halt sehr klar. Also ihr habt einen eindeutigen Zweck, ihr habt euch zu irgendwas verschrieben, schon im Vornhinein, dass er sagt, okay, ihr wollt damit was unterstützen, Bildung hast du vorhin erwähnt. Ja. Das heißt, ihr habt eigentlich schon ein sehr, sehr festgelegtes Setting, unter welchem diese Verteilungsprozess sozusagen geregelt wird. Und deswegen fällt das nicht auf, weil es gibt nicht diesen Prozess, wo Macht ausgefochten werden muss, sondern sie ist einfach schon klar verteilt. Und deswegen gibt es da halt so keine Probleme. Gemeint,
ja.
Ja. Aber was mein Punkt an der Geschichte ist halt, weil dieser Konsens, also ihr habt ja auch, dann du hast ja erzählt, es gab ein Beispiel, wo er sagte, das war irgendwie blöd formuliert oder da war irgendwas nicht stimmig. Zu dem Ergebnis seid ihr ja auch gekommen, aber anstatt das dann einfach abzulehnen, habt ihr dann sozusagen um den Konsens in Anführungszeichen gekämpft, ja, im Sinne von, ihr habt diskutiert, ihr habt Worte hin und her gewählt und gesagt, ja, wenn man das so schreibt, dann oder wenn man das so und so macht oder auf die und die Sachen Wert legt, dann geht es und anders geht's halt nicht. Und dann habt ihr diesen Konsens gefunden und war dann einig so. Und mein Punkt ist halt, dass es, wenn es sozusagen hart auf hart kommt, ja, also wo man halt wirklich, sag mal, wo es wirklich um was geht, also im Sinne von Lebensgrundlagen, richtige Verteilung, dann gewinnt halt der. Ich meine, guck dir die politischen Entscheidungsfindungen, wenn die sich nicht einigen können, an. Also ich meine, das läuft dann so ab, dass die so lange in diesem Plenarsaal sitzen bleiben, bis alle umfallen, bis nur noch die übrig bleiben, die genug Koks in der Nase haben, um nicht schlafen zu müssen. Um dann letztendlich zu einem, also die kämpfen denen da wahrhaftig sozusagen durch ihr Sitzfleisch im Parlament, kämpfen die denn sozusagen aus. Und dieser Kampf, darauf beziehe ich mich, also dieses, wer hält am längsten durch, wer schafft es sozusagen immer noch sich ein neues Argument auszuhalten, wer hat einfach die Kraft immer wieder deinem Argument zu versuchen zu entkräften, dich zu verwirren, dich ohnmächtig zu machen, weil du weißt, du hast das Gefühl, du kannst eigentlich gar nichts mehr sagen, du hast keine neuen Informationen mehr, dir fällt nichts mehr ein und irgendwann musst du halt sagen, naja gut, also wenn du der Meinung bist, dann ist es wohl so.
Ach so, dann, na gut, dazu fehlt uns die Struktur, ja.
Genau.
Das haben wir schon weggeschlossen.
Naja, das wäre wahrscheinlich dann der Fall gewesen, wenn zum Beispiel die Ausgangslage so gewesen wäre, dass es darum gegangen wäre, dass jeder von seinem Einkommen oder von seinem bestehenden Vermögen etwas in den Topf tun soll und es dann darum gegangen wäre, ja, wer jetzt wie viel und warum und wieso, ne?
Ja, aber, zum Beispiel.
Ja gut, genau, also und genau das ist
Überschuss, wir haben ja von Überschuss auch geredet, ja, das letzte Mal, ne? Da ist ein Überfluss sozusagen von Anfang an zur Verfügung gestellt worden, ne? Mhm.
Und ja, genau, also im Grunde genommen
eine ganz andere Ausgangssituation.
Jeder schmeißt oder kann, es gibt ja keinen Zwang, es ist halt was da und jeder nach seinen Möglichkeiten und so weiter kann da was reinschmeißen oder eben auch nicht. Also da passiert auch nichts, wenn du nichts reinschmeißt. Also okay, jetzt verstehe ich erstmal besser.
Also es ist im Grunde so eine Allmende und es geht darum, also was für, also mindestens da ist ja also ein kritischer Punkt, wo es eben darum geht, dass das Bewusstsein da ist bei allen. Diese Allmende muss gepflegt werden, damit das also weiterhin funktioniert und sowas.
Nicht? Naja, genau, also das, da an diesen Sachen, da hängt jetzt so viel, sag ich mal, also was man ja vorher gar nicht ahnen konnte. Also es hat ja harmlos angefangen mit so einer Erkenntnis, so nach dem Motto, wir sind alt, wir können für uns selber sorgen und dann gibt es halt, sag ich mal, Kinder mit ihren Kindern jeweils vielleicht schon. Und das Dumme ist halt, dass man, wenn man jung ist, verdient man, wenn man jung ist und man hat Kinder, dann braucht man eigentlich das meiste Geld, verdient aber das wenigste in seinem ganzen Leben. Also zumindest jetzt unterstellt eine ganz normale Karriere, also je länger deine Karriere andauert, umso mehr Geld verdienst du. Als Auszubildender verdienst du das wenigste und irgendwann als sozusagen kurz vor Ultimo das meiste. Und das ist ja so ein, das ist halt doof. Und jetzt kann man sich halt überlegen, wenn man alt ist, älter, dann in Anführungszeichen hat man erstmal alles, was man braucht und man hat möglicherweise sogar mehr, als man braucht. Und genau das kann man auf elegante Art und Weise sozusagen den Jungen zuschaufeln, ja, ohne dass man sterben muss. Also das der Erbfall, das ist ja so das, wie soll ich sagen, das ist dann ungünstig, also zumindest der eine von beiden Seiten. Und das war so ein bisschen Ausgangspunkt der Überlegung. Und jetzt hat man natürlich dann einen Rattenschwanz an anderen Themen dann, sage ich mal, wo es dann darum geht, natürlich in so einem Stiftungszusammenhang, da stellt dann immer die Aufsichtsbehörde so eine Frage, ist denn von diesem Grundstock noch was da und wie ist denn das überhaupt und so weiter. Also da muss man sich dann auch nochmal drum kümmern. Also und das ist das, was Andreas, was du gesagt hast mit diesem Pflegen von der Allmende, sage ich mal, das ist eben genauso. Also kann man sich das schon so vorstellen, dass das so ist.
Aber also wir mussten sowas Ähnliches machen für meine Tochter, die möglicherweise über weite Phasen in ihrem Leben von Sozialhilfe abhängig wird, dass nicht also alles, was sie sozusagen von uns kriegen könnte, sofort immer kassiert wird. Nicht? Mhm. Und da musste man auch diverse rechtliche Vorkehrungen treffen. Und da jetzt mit diesem Stiftungsmodell bin ich nochmal ins Überlegen gekommen, ob man da nicht noch etwas flexibleres finden könnte, nicht? Aber deswegen habe ich jetzt schon die ganze Zeit spitze Ohren.
Ach so, ja,
was da ist, nicht? Genau.
Also das Charmante an so einer Stiftung ist, die gehört sich selber. Eine Aktiengesellschaft, die gehört immer jemandem, aber die Stiftung gehört sich selber. Mhm. Und die Stiftung, die hat halt Ewigkeitscharakter. Die ist angelegt auf Unendlichkeit. Und die einzige Bedingung, also sie bricht genau, und das ist in Anführungszeichen verboten. Sie muss halt sozusagen ihren Grundstock, den muss sie erhalten. Und alles, was an sonstigen Sachen da rausfließt, das muss halt aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die sie möglicherweise hat, oder aus dem Ertrag von diesem Grundstock muss das irgendwie rauskommen. Mhm. So, das ist das Einzige so. Und jetzt gibt es da verschiedene Varianten, wie man das halt machen kann, je nachdem, was da drin ist. Also was weiß ich, wenn da Immobilien drin sind, dann muss halt jemand, der dort in der Immobilie drin wohnt, der muss halt Miete zahlen, damit das dann an die Stiftung fließen kann und von dort aus dann wieder ausgezahlt und so weiter und so fort. Also da gibt's, sag ich mal, und das Ding war halt für uns wichtig, dass erstens mal sozusagen der Familienbesitz nicht zersplittert wird. Mhm. Also typischer Fall ist, zwei Geschwister erben ein Haus, was die Eltern noch physisch selbst gebaut haben. Dann wird das Haus zu Geld gemacht und die ganze Mühe der Eltern, die mit dem Aufbau des Hauses verbunden war, was weiß ich, Steine schleppen und das Ganze, sag ich mal, die Persönlichkeit, die da reingeflossen ist in das Bauen von diesem Haus, das ist dann sozusagen fort. weil das drückt sich ja nicht in den Euros aus. Das ist dann halt weg. Und damit man sozusagen das verhindert, dass so dieses immer sozusagen dann sozusagen die eine Generation baut was und die andere sozusagen zerhackt dann, das ist das eine. Und das andere ist sozusagen, dass aufgrund der, sage ich mal, Organisationsstruktur verhindert ist, dass jemand sozusagen, dass das jemandem gehört, sondern das gehört sich selber.
Mhm. Und, ich habe so ein Gefühl, ich habe mal, ich weiß nicht, Anfang vom Hause Habsburg oder irgendwie irgendwelche Königsgeschichten, wo das ganz einfach angefangen hat, dass also eine Familie gemerkt hat oder diverse Fürsten, die familiär zusammengebunden waren, dass sie sich, dass sie sozusagen was gemeinsam haben, was sie also aufbauen müssen. Und dass sie nicht also durch Erbschaft oder durch zig andere Sachen, wo sich das immer wieder sonst so verteilte, dass sie das, ich weiß nicht, wo habe ich denn das, war das vielleicht irgendwo irgendwie so eine History, Fernsehgeschichte oder
das kann schon
was
sein, nicht, ja.
Wo dann also, das so wo eben gerade das dieses aufkeimende Bewusstsein davon, dass man generationenübergreifend sozusagen so einen Grundstock pflegen und aufbauen kann und so.
Nicht? Naja, das spielen so viele Sachen mit rein. Also ich will es nur kurz nochmal, damit wir das Thema dann mal so halb verlassen. Also ein Ding war auch so, dass man sozusagen, also wenn jetzt ein Familienmitglied aufgrund der Zufälle des Lebens, ja, zu Vermögen gekommen ist und jetzt gibt es einen anderen, sag ich mal, ein anderes Familienmitglied, was halt, sag ich mal, aufgrund der Umstände jetzt vielleicht ein helles Köpfchen ist, ja, aber die Eltern aus irgendwelchen Gründen eben dieses helle Köpfchen nicht sehen, dann verkümmert das. Und jetzt, also sind zum Beispiel die Eltern fahren halt lieber in Urlaub, als dem Kind einen Schlagzeugunterricht zu bezahlen, ne? Oder was weiß ich, irgendwie so in die Richtung, ne? So, und jetzt gibt's halt die Stiftung und da kannst du dann sagen, pass mal auf, ich kann damit erreichen, dass ich in Urlaub fahren kann und die junge Frau kann trotzdem noch zum Schlagzeugunterricht. Also solche Sachen, also spielen damit rein. Also dass man sozusagen auch diese, sag ich mal, Zufälle des Lebens, die dem einen sozusagen in der Sonne scheinen, im Sonnenschein stehen lassen, auf die Art und Weise noch mit ausgleichen kann. Also das sind so alles so Nebenüberlegungen. Und tatsächlich, da gebe ich dir recht, sozusagen, wenn man sich jetzt anguckt, die großen Vermögen in Deutschland, wie sind die organisiert? Wie sind die sozusagen vor sich selbst geschützt, also vor dem Zugriff, dann sind das meistens solche Stiftungskonstruktionen, um eben zu verhindern, dass da irgendjemand sozusagen die Macht an sich reißt, sag ich mal, ne? Also beziehungsweise sozusagen dort irgendwie, sondern die haben halt Ewigkeitscharakter und fertig. Ne?
Ja, sich, ja.
Spenden annehmen?
Nee. Wie ist das? Ist ja, also es gibt ja zwei Arten von Stiftungen. Es gibt diese gemeinnützigen, die dürfen sowas und wir sind so eine andere Stiftung, die sozusagen, die kann das nicht machen. Also wenn man bei uns was in die Stiftung reingeben will, dann ist da immer Schenkungssteuer immer fällig und so weiter und so fort. Also das ist schon, sag ich mal, das ist schon anders gemeint, aber langfristig ist es eben tatsächlich so, dass weil sie sich eben selbst gehört, kann da im Grunde genommen nichts passieren. Und es sind so viele Leute mittlerweile in dem Kuratorium sozusagen stimmberechtigt, dass es, sage ich mal, auch sehr unwahrscheinlich ist, dass da jemand Macht monopolisieren könnte. Also das könnte man jetzt wahrscheinlich nur, indem man sich jetzt wie August der Starke 365 Kinder zulegt. und sozusagen für diese Kinder dann auch noch das Stimmrecht ausübt. Also das wäre so eine theoretische Möglichkeit, aber wie soll ich sagen, die ist auch mit sehr großem Aufwand verbunden.
Aber es entstehen ja, es sieht ja trotzdem aus, nehmen wir mal an, die junge Dame mit dem Schlagzeug wird Schlagzeugerin und was weiß ich, die Sache, die Firma, die den einen anderen reich gemacht hat, die entwickelt sich dann eben auch entsprechend positiv weiter, hat man aber eben trotzdem krassen Unterschied in der Anlage, nicht? Also weil man hat dann eben eine Schlagzeugerin, die also von Jig zu Jig sich fortbewegen muss und die den anderen, dem das Geld also dann ab einem bestimmten Status dann eben auch einfach so zufließt, nicht?
Ja, und, genau.
Also hat man, wie wird sowas, wie würde sowas denn aussehen?
Ja, also behandelt? Wenn man also anstelle der sage ich mal, nehmen wir mal an, die Schlagzeugerin würde jetzt prekär leben, ja, dann würde sich mindestens ein Familienmitglied, sage ich mal, finden, was dann sagt, pass mal auf, dieser jungen Schlagzeugerin, der verschafft mir jetzt ein Einkommen im Sinne von, dass sie das verhindert wird, dass sie in Armut fällt, ja, so, und dann ist es immer eine Aushandlungssache, was ist denn Armut, so. Und dann könnte man auch, und das ist dann wieder so ein Ding, wo man dann, was tatsächlich eben schwammig oder unentschieden ist, wo man so ein bisschen auf die Mitarbeit desjenigen dann, derjenige, der sozusagen wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, dass man sagt, pass mal auf, also so ganz unschuldig sind wir als Familie an deinem Erfolg jetzt auch nicht, ne? Es schadet nichts, wenn du hier was reinwirfst. Mhm. Ja. So, also. als Hinweis, aber im Grunde genommen, man kann niemanden dazu zwingen und sicherlich, es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine Möglichkeit, wie man auch diesem Problem da begegnen kann. Also sozusagen auf der einen Seite ist viel und auf der anderen Seite wird es gebraucht. Und wie kann man so innerhalb der Familie so einen Ausgleich organisieren? Ja? Ohne dass es ausarten kann.
Ja, ja? Spannend jedenfalls. Also genau. Ja.
So.
Die Frage ist ja dann eben, wie sich sowas dann verallgemeinern lassen würde, eventuell, nicht? Oder so. Aber erstmal ist das also, ich habe überlegt, wir haben Peschkas, wir haben mal einen ziemlichen Clan von Leuten, der sehr divergent ist allerdings und wo aber große Summen in dem Sinne keine Rolle spielen. Von daher ist da die Frage, was denn da dann stattfinden müsste, um so etwas in die Wege zu leiten. Aber das ist dann nochmal andere Frage. Wenn also im Grunde nicht einer prekär und andere reich, sondern alle eher, also nicht prekär, aber eben da so eben auch nicht zu großen Vermögen Anhäufungen fähig sind, nicht? Und also das ist schon aber es könnte ja trotzdem sein, dass da irgendwie eine interessante Perspektive noch hintersteckt.
Ja, also das sind genau. Das mal so als sozusagen Aufarbeitung von letzter Woche. Der Klaus wollte über Lernpessimismus sprechen. Ja. Ist denn der Klaus überhaupt da?
Ja, ja.
Also ist noch am Hören. Ich mach mal eben Licht an.
Sag was, Klaus.
Ich habe euch zugehört. Ich habe euch zugehört. Ja, jetzt sind wir natürlich bei einem anderen Thema. Also, ich hatte heute diesen Link gefunden, wo war es, in Hannover?
Ja, genau, in Hannover mit den Fahrrädern.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, also was ist da passiert? Da hat 1992 eine Frauenbeauftragte durchgesetzt, dass die Kennzeichnung von Fahrradwegen auf der Straße mit einem Fahrrad, also mit einem Emblem eines Fahrrades, das nur vorgenommen werden darf, wenn die Herrenquerstange im Fahrrad, also in der Abbildung fehlt. Weil wenn das nämlich sonst ist es nämlich männlich und männlich ist genderungerecht, also dann ist es ein Zeichen für männliches Fahrrad, also Herrenrad. Weshalb also, um Gendergerechtigkeit herzustellen, also es sinnvoll wäre, also ein Damenrad ab, weil das Damenrad ist genderneutral.
Dann hat man alle Phallus-Symbole aus der Welt entfernen. Also,
nein, es geht ja um das Emblem des Fahrrads auf der Straße. Also Kennzeichen dieser Weg ist ein Fahrradweg und abgebildet ist eben ein Fahrrad und als Fahrrad soll eben ohne Querstange abgebildet werden, weil die Querstange ist ein Herrenrad und das Herrenrad ist ein Ausdruck für mangelnde Gendergerechtigkeit und erst wenn die Querstange fehlt, dann ist es eben kein Damenrad, kein Herrenrad und wenn es kein Herrenrad ist, dann ist es gendergerecht und das müsste doch durchgesetzt werden. Das war 92 und seit dieser Zeit wurde das Ganze wohl in der Stadtverwaltung verspielt, vergammelt, was weiß ich und jetzt wurde es doch durchgesetzt, dass also jetzt endlich nach, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so, ich glaube 29 Jahren oder irgend sowas, jetzt doch wirklich, also jetzt Bauarbeiter, also städtische Bedienstete gehen jetzt über die Straße und müssen über die Wege, über die Fahrradwege auf den Straßen die Querstange wegretuschieren.
Das ist ein himmlisches Beispiel. Das ist so die Härte. Es ist so wunderbar. Das ist also irgendwie auch diese Piktogrammform und also.
So, also wenn das Fahrrad eine Querstange zeigt, dann ist es ein Herrenrad und das ist nicht genderneutral. Wenn aber die Querstange fehlt, dann ist es kein Herrenrad und wenn es kein Herrenrad ist, dann ist es genderneutral. Vor ein paar Jahren ging mal die Rede von den Wutbürgern, ne, von den Wutbürgern, die also über die Straßen ziehen und sich ständig ungerecht behandelt fühlen und dann nur mit Wut darauf reagieren können. In Wirklichkeit ist der Wutbürger nur ein Sonderfall des Kontrollbürgers. Der allgemeine Fall ist der Kontrollbürger. Also man muss sich das
schön.
Wirklich vorstellen, dass da in Hannover wohl irgendwelche Leute über die Straße gegangen sind. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Die gucken auf die Fahrradwege, sehen, ein Herrenrad ist abgebildet, stellen fest, das ist mangelnde Gendergerechtigkeit und geben also an die Stadtverwaltung die Meldung, schreiben eine Art von Petition oder eine Eingabe oder Leserbrief oder irgendwas und sagen, wir möchten doch bitte die Gendergerechtigkeit auf
ja. Man hätte nur einen anderen Weg. Man könnte über die Gesundheit kommen. Man könnte feststellen, dass diese Stange diversen Männern das Geschlecht gekostet hat, weil sie bei plötzlichen Bremsvorgängen nicht auf dieser schrecklichen Stange gelandet sind. Und
diese Stange ist furchtbar.
Was?
Diese Stange ist furchtbar.
Ja, die ist eben ganz schrecklich und deswegen muss sie weg. Und man will also da nicht schuldig werden, sondern will sozusagen gesundheitspolitisch vorangehen. Ne? Also man kann da, ist wunderbar.
So. Ne, also ich meine, aber im Grunde genommen, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es mal irgendwo, ich weiß nicht, wo es war, da ging es um das Ampelmännchen. Und ob das Ampelmännchen denn nicht auch ein Ampelweibchen sein darf. Also auch das sind eigentlich Kontrollbürger. Das sind Kontrollbürger, die sogenannten Aktivbürger. Das sind im Prinzip von ihrer ganzen Macht, von der ganzen Bauart her, sind das keine anderen. Das sind diejenigen, die über die Straßen ziehen und gucken, wer da falsch geparkt hat oder so. Das sind Kontrollbürger. Ich sehe hier regelmäßig Kontrollbürger. Heute erst wieder einer, der hat also genau, also da hat einer in einem Parkhaus geparkt und der über Handykamera zeigt er ganz genau, dass es ganz viele Parkplätze gab, die frei waren, aber irgendein Mercedes-Fahrer hat genau auf dem Rollstuhl-Parkplatz geparkt.
Behindertenparkplatz.
Was denn?
Behindertenparkplatz. Der Behindertenparkplatz.
Auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Und er sagte, obwohl er doch alle andere Möglichkeiten hätte zu parken. Und der Witz ist ja doch, wenn einer kommt mit dem Rollstuhl, der hat ja auch die Möglichkeit. Der Sinn von einem Rollstuhlparkplatz ist ja nur, der muss immer dann frei bleiben, wenn.
Im Notfall, genau.
Ne, aber
wenn es ein Mercedes-Fahrer war, dann hätte ich da vielleicht auch was gesagt. Ja.
Nee, aber der Sinn ist doch nur, wenn jemand ankommt mit einem Rollstuhl, ein Rollstuhl, der einen Parkplatz braucht, er hätte ja genauso jeden nehmen können. Also es gab ja ganz viele.
Die sind breiter, man kommt dann eben, man muss ja als...
aus den Fotos ging hervor, die Fotos, die er gepostet hat, ging hervor, dass da ganz viel Platz war. Also es war nicht etwa eng da, sondern es war überall viel Platz. So, das sind Kontrollbürger, der hat einfach nur wieder, oder vor vielen Jahren...
Die verstärken ihr Ego durch den Rückhalt der Behörden sozusagen, der Polizei.
Das sind genau diejenigen, die Law and Order haben. Also ne, das ist ein Behindertenparkplatz, da kann links und rechts 100.000 Parkplätze frei sein, aber Law and Order heißt, der ist für Behinderte und den möchte ich gerne immer haben. Also auch dann, wenn du 1.000 Möglichkeiten hast, also der Sinn war ja zu sagen, der Typ, der da geparkt hat, der hätte woanders auch parken können, was ja stimmte. Aber derjenige, der mit dem Rollstuhl aussteigen muss, der hätte auch überall parken können, weil es gab nicht genug Platz. Also das ist eigentlich nur noch Kontrolle. Das ist eigentlich nur ein Kontrollwahn. Es gab vor vielen Jahren mal, das war echt crazy, das ist lange her, das ist bestimmt 6 Jahre her oder so. Ich glaube, in Siegen ist es gewesen. Da war Folgendes passiert, auch in einem Parkhaus, auch so ein Kontroll, das ist da hat jemand mal eine kreative Lösung gefunden. Da war Folgendes passiert, da hatte sich eine Studentin in einem Parkhaus, wie war das denn nochmal? Die hatte so geparkt, dass sie 2 Parkplätze belegte. dass sie so schräg geparkt, dass sie zwei Parkplätze, also sie hat sozusagen auf, sie hat zwei Parkplätze dadurch belegt, dass sie genau auf der Mittellinie geparkt hatte, sodass zwei Parkplätze belegt waren. Und zwar deshalb, weil alles andere besetzt war.
Verstehe ich nicht.
Nee, wie war es nochmal? Die hatte einen dadurch gepasst. Jemand war zugeparkt.
Also absolut worden. Gesehen war das Auto noch genauso geparkt.
Was denn?
Aber man konnte halt nicht mehr exakt zwischen den vorgegebenen Streifen.
Wie war es nochmal? Sie hatte da geparkt. Sie hatte zwei Parkplätze besetzt. Und dann hatte sich nun einer, vor ihrer, den halben Parkplatz, den es noch gab, den hat er benutzt. Ein anderer, der ist dann reingefahren, hat den benutzt, kam aber mit seiner Tür, kriegt aber seine Tür nicht mehr auf. Aber der ist also an ihrer Beifahrerseite. An ihrer Beifahrerseite hat er ihr Auto blockiert. An ihrer Fahrerseite. So, an ihrer Fahrerseite hatte er dann einen Parkplatz benutzt, kam aber selber nicht mehr raus. Was hatte er gemacht? Er ist durch den Kofferraum ausgestiegen. Der ist, weil er einfach keinen Platz mehr gefunden hat, musste der durch den Kofferraum aussteigen, aber ihre Beifahrerseite, die war frei. Also sie war nicht eingeparkt, sie war nicht fest, sondern sie war nur, ihre Fahrerseite, Tür ging nicht auf, also der Typ, der in diese Lücke da reingefahren ist, der kam selber auch nicht mehr raus, also links und rechts nicht raus, der ist durch den Kofferraum ausgestiegen. Und was hat die junge Frau gemacht? Statt nun über die Beifahrertür einzusteigen, denn da hätte wäre es genug Platz gewesen, fing sie über Handy an, per Facebook mitzuteilen, dass dieses Arschloch, das sie eingepackt hat, doch bitte sofort kommen soll und sie bitte schön rauslassen soll. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis verschiedene Leute sich bei Facebook darüber Gedanken gemacht haben, was denn da eigentlich passiert sei. Und sie stellten eigentlich fest, die Frau hat eigentlich kein Problem, sondern die beschwert sich nur. Nur weil ihre Fahrerseite blockiert war. Die war tatsächlich blockiert. Sie hätte über die Beifahrerseite einsteigen können. Und der Typ, der da
eigentlich. Noch immer bequemer als über den Kofferraum. Also.
Und der ist durch den Kofferraum ausgestiegen, um überhaupt einen Parkplatz zu haben. So. Und dann wurde nach einer Stunde oder so kam der wieder und sie hat die Polizei gerufen, da kam alles mögliche. Da war ein riesen Menschenauflauf, ist dann dadurch entstanden. Also so eine Art von spontaner Flashmob ist dann entstanden. Und dann wurde dieser Typ, der also sozusagen da so eine Heldentat vollbracht hatte, weltweit gefeiert worden als ein Held des Alltags, der also eine kreative Lösung gefunden hat. Also er selber blockiert niemanden, aber er nimmt sozusagen das Problem im Kauf, dass er nur durch den Kofferraum aussteigen kann. Und die dumme Kuh stand blöd da, weil sie meinte, sie hätte es nicht nötig, durch die Beifahrertür einzusteigen, was jederzeit gegangen wäre.
Also man muss ja
ganz rechtlich Kontrollbürger. Das sind eigentlich nur Kontrollbürger, die sagen, also es gibt hier Recht und Gesetz, es gibt so und so ist das und so muss das sein. Und wenn das nicht sofort erfüllt wird, dann beschweren die sich nur noch. Und sagen dann auch, glauben dann auch noch im Recht zu sein und sie hätten es nicht nötig, irgendwie eine kreative Lösung zu finden oder mir ist so etwas Ähnliches auch mal passiert. Da kam ich mir sehr bescheuert vor. Das habe ich auch mal gepostet vor ein paar Jahren. Da war es auch sowas. Und ich kam mir sehr bescheuert vor. Das hat mir gar nicht gefallen, was ich da gemacht habe. Aber mir fiel einfach auch nichts anderes ein. Auch so eine Art, das war auch so eine Kontrollbürger-Reaktion. Aber das war nicht, das ist eine längere Geschichte. Wenn ich das kurz erzählen kann. Es ging darum, dass ich über einen Bauernhof aufgesucht habe, der 3 Kilometer entfernt ist. Da muss man durch ein Stück Wald gehen und man kommt dann aus dem Wald heraus und betritt dann eine Straße, eine geschotterte Straße, die zu diesem Bauernhof führt. Ich bin diese Straße, das ist eine Straße, die zwar nicht geteert ist, sie ist geschottert, aber es ist eine Straße, da gibt es auch Autoverkehr, es gibt Fahrradfahrerverkehr. Und diese Straße führt direkt zu dem Bauernhof. Der Bauernhof liegt rechts in meiner Gehrichtung. Und links hatte nun die Chefin dieses Bauernhofes, das ist so ein Bauernhof, die machen da so Behindertenbetreuung für geistig Behinderte, so eine anthroposophische Sache ist das. Links davon hat sie Gänse gehalten und hat nun es nicht für nötig befunden, die Gänse dort einzusperren, also in einen Zaun drum zu machen, was nicht weiter problematisch ist, weil die Gänse haben vor Menschen keine Angst und so und vor Autos laufen sie weg. Aber ich bin her zu Fuß gegangen und ich hatte einen Hund dabei. Hunde sehen für Gänse aus wie Füchse. Und wenn diese Gänse Junge haben, also dann sind solche Gänse nicht witzig. Also Gänse sind sehr aggressiv. Yeah. Und ich bin dort also zweimal von diesen Gänsen angegriffen worden, weil die einfach auf mich gestürzt sind und ich flüchten musste. Ich musste wirklich flüchten, weil, also, und einmal war es wirklich gefährlich. Einmal war es wirklich gefährlich, da breitete die ganz die Flügel aus und so richtig, kam so richtig auf mich zu und ich konnte zwar noch das Gleichgewicht halten, aber da standen geparkte Autos auf der rechten Seite. Ich bin noch davongekommen, ich konnte noch flüchten, aber ich habe gedacht, das war knapp. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mich gegen, außer mit Schlägen und Tritten, und so eine Gans ist aggressiv und die ist auch hart. Also und die war auf den Hund losgegangen, weil der Hund eben aussieht wie ein Fuchs. So, dann hatte ich mich nur an die Chefin gewendet, die da gerade hockte und Blumen pflanzte, und an die habe ich mich gewendet und habe ihr dann gesagt, sagen Sie mal, das mit den Gänsen ist aber hier so keine gute Idee. Und dann meinte sie, ach ja, wenn die Junge haben, ach, dann machen die, dann sind die schon mal ein bisschen böse.
Ich meine, ich bin mit 4 Jahren von einem Schwan angegriffen worden. Das fand ich auch nicht so toll.
Nee, aber, da habe ich gedacht, so, nee, das war jetzt nicht so die richtige Antwort, die jetzt so im Sinne von, ach, das kann schon mal passieren, dachte ich, nee, also das war jetzt hier eine gefährliche Situation. Und da war ich so überrascht und dann ist es mir noch mal zwei weitere Male passiert. Und dann habe ich die auch angesprochen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich hier von Gänsen angegriffen werde. Das ist eine Durchgangsstraße. Und es ist auch Autoverkehr. Also es ist ein Verkehr. Ja, sie meint, das wäre so hier ein Bauernhof. Und ich sage, die Straße ist kein Bauernhof. Ich muss meinen Hund anleihen. Das ist sinnvoll auf der Straße. Und die Gänse müssen auch angeleint werden. Das ist Verkehrssicherheit. Und da war die Frau gar nicht drauf ansprechbar.
Das Land dem Lande.
Und dann ist es tatsächlich, und dann ist es beim und dann nach diesem Vorfall das dritte Mal. Dann standen wieder die Gänse mir im Wege und diesmal war sie dabei und spielte nun ganz großzügig die Verkehrspolizistin und sagte, ich halte jetzt meine Gänse zurück und jetzt dürfen sie hierher gehen. Und grinste mich dabei an. Und da ist mir wirklich, das ging mir über die Hutschnur. Da bin ich geplatzt.
Da ist der Klaus zum Kontrollbürger geworden.
Da bin ich, genau, in dem Augenblick war ich wirklich zum Kontrollbürger geworden, weil da ist mir alles geplatzt. Da habe ich die angeschrien. Ich habe also richtig einen Wutanfall gekriegt. Ich habe die so richtig zur Sau gemacht, also richtig spontan, ich habe mit aller Kraft geschrien und die Frau war auch wirklich, ich habe die also umgepustet im wahrsten Sinne des
Wortes. Du kannst ja auch brüllen, also ich meine, das geht ja auch gut bei dir.
Ja, ich habe die wirklich umgepustet, also es war wirklich so, dass die sich dann hinsetzen musste auf die Wiese. Und vor allem das Blöde war, ich kannte die Frau und ich habe vorher mit der ein paar Mal nett geredet und so und ich habe nichts gegen die Frau gehabt.
Aber gegen die Gänse.
Was denn?
Aber gegen die Gänse. Ja, nee, erzähl weiter.
Es ging mir nur um diese scheiß Gänse und warum sie das nicht kapiert, dass man irgendwie, ne, so eine Verkehrssicherheit da. Also das ist
eine Straße. Lange, seit der Antike haben die Gänse eine lange Geschichte des Nervens. Das machen die schon immer.
Ja, die haben die Kelten angekündigt. Nein, aber im Ernst so. Und dann, dann war sie baff. Da war sie also wirklich baff, dass ich habe da wirklich einen absoluten Wutanfall gekriegt. Naja, und dann habe ich ihr gesagt, also ich gehe jetzt zum Ordnungsamt. Also entweder die Gänse werden jetzt eingesperrt oder ich gehe zum Ordnungsamt. Ich bekomme beim Ordnungsamt auch Recht. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich beim Ordnungsamt Recht bekomme, denn das ist nun mal eine Straße und auf der Straße haben Gänse nichts zu suchen. Und der Hund muss an die Leine genommen werden. Und ich muss da sicher hergehen können. Naja, gut. Ende vom Lied. Mir hat das hinterher leid getan. Ich habe gedacht, so eine Scheiße, gibt es denn für solche
Probleme? Aber was ist das denn eigentlich, was uns immer dazu bringt, dann bei solchen Sachen die Geduld zu verlieren?
Ja, genau. Was ist das? Genau, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum kriegen wir das nicht hin, Julia? Warum kriegen wir das nicht hin, einerseits die Geduld zu wahren, zumal es ja nicht so war, dass ich keine hatte. Ich habe ja 3 Mal mit der Frau gesprochen. Es war ja nicht so, dass ich keine hatte.
Ja.
Aber warum müssen wir dann, wenn es nicht anders geht, sozusagen Rechthaberei betreiben? Oder warum müssen wir dann in dem Fall, wo ich hier angedroht habe, ich gehe zum Ordnungsamt, warum müssen wir dann Nachtkämpfe betreiben? Mhm. Ja, warum müssen wir das eigentlich tun? Und, das ist auch wichtig, warum trauen wir uns das überhaupt zu, diesen Dingen gewachsen zu sein? Mhm. Also einerseits, warum traut diese Frau sich eigentlich zu glauben, sie könnte auf diese Weise ganz unschuldig den Straßenverkehr, das keine sehr belebte Straße war, natürlich nicht, das war eine Fußgängerstraße eigentlich, aber es war eine Straße. Warum glaubt sie eigentlich, das zu können, einerseits, und das war keine junge Frau, die Frau ist älter als ich, und andersrum, warum traue ich mir eigentlich zu, sie da so anzublasen und zu meinen, ich könnte mich durchsetzen, warum traue ich mir das eigentlich zu? Warum traut sie sich zu, sozusagen das zu dürfen, was sie tut? Und warum traue ich mir zu, das zu dürfen, was ich tue? Warum? Ja. Und ich glaube, das hängt mit Sozialisation durch Organisationserfahrung zusammen. wir alle haben ständig in unserem Leben gelernt, uns auf Organisation einzurichten, möchte ich vermuten. Und Organisation heißt immer, in der Sozialisation an Macht spielen, sich durchsetzen, Recht haben, andere beiseite drängen, Konkurrenz heißt austricksen, heißt täuschen, heißt schleimen, heißt irgendwie andere für sich zu gewinnen oder andere auszugrenzen oder was auch immer.
Aber ich empfinde das in dem Fall auch anders. Also denke, dieses du hast ja die Straße, den Weg, wo du dich um viele Probleme nicht kümmern musst, wo du nicht sozusagen dir den Weg durch den Dschungel schlagen musst, auf Gefahren nicht achten musst, sondern also einfach locker da spazieren gehen kannst mit Hund, ne? Und das ist durch eben Organisation geregelt. Das heißt, die schützt uns davor, eben gerade zum schreienden, aggressiven Kämpfer für eigene Rechte oder zum Gänsemörder oder sowas zu werden. Und,
Entschuldige, da irrst du dich.
Nee.
Doch.
Ja, aber ja, wieso? Erzähl mal.
Vollständig der Massenmord im europäischen Faschismus, ob das in der Sowjetunion war, ob das in Deutschland war, ob das in den Kolonien gewesen ist, diese ganzen Massenmord, das war durch Organisation. Sie schützt uns eben nicht davor.
Nicht,
das ist nein, das genauso. Sie schützt uns kein bisschen vor Barbarei. So ist die Hoffnung, so ist der Glaube, dieser Zivilisationsstolz zu sagen, ein geregeltes Leben schützt, also das kann uns schützen, diese Art der Inklusion. Die Erfahrung ist genau das Gegenteil. In Afrika, da diese Warlords, das ist alles Organisationen, die rekrutieren Kinder, um Kriege zu führen. In die Organisationen in Brasilien, die roden massenweise, roden die flächenweise da die den Wald. Diese ganzen Organisationen, das sind Monstren, das sind keine Fried. Diese Organisation macht uns nicht friedlich, sondern im Gegenteil, die macht uns monströs.
Also das spricht
dagegen. Andreas, entschuldige, das ist tatsächlich so. Die Monstrosität moderner Organisation.
Die Schwierigkeit ist, denke ich, dass.
Macht uns nicht nur zu wissbegierigen Menschen, so war eben die Hoffnung, sondern mit der Wissbegierde zugleich zu Machtbegierigen und zu Korrupten und macht uns zu Monstern und alles Mögliche. Und sogar so einen lieben Menschen wie mich. Also, ich habe die Frau wirklich angeschrien wie Sau. So kräftig, wie ich konnte. Es hat mir auch leid getan. Ich habe es auch bereut. Aber es ist nicht so, Andreas. Es ist nicht so.
Dass die Systeme im Großen und wie im Detail immer auch entgleisen können,
aber gut.
Ist ja klar. Aber ich meine, die Situation normalerweise ist ja doch so, dass wir jetzt nicht wie im Mittelalter mit einer bewaffneten Kohorte rumlaufen müssen, damit wir mit irgendeinem Transport von Lüneburg nach Stuttgart erstens überleben, zweitens die Waren überbringen, drittens womöglich auch noch was verdienen und so. Verhältnisse.
Irrst du dich, weil über genau diese.
Ja, muss ich nicht. Ich muss nicht. Ich stärke ins Auto, ich fahre wo auch immer hin, also europaweit, ohne dass ich mich also groß darum kümmern muss. Wie komme ich,
meine Verpflegung oder sowas. Nicht? Warum klappt das so gut, Andreas? Nämlich, weil genau diese Entwicklung der Organisation und ihre Vernetzung untereinander, die hat selbst ein Gedächtnis. Und das klappt nämlich deshalb so gut, weil das über 300, 400 Jahre lang nicht so gut geklappt hat. Das ist nämlich der Grund. Unsere Bequemlichkeit ist nichts anderes als die andere Seite der martialischen Erfahrungszumutungen, die in den letzten 300 Jahren passiert sind. Unsere Bequemlichkeit ist nichts anderes als die Ernte dieses ganzen Zivilisationsprozesses. Und zu behaupten, wir seien sozusagen auf der Sonnenseite mit der Organisation, ist ein knallharter
Irrtum. Tue ich ja nicht. Ich sage also,
der Faschismus und der Massenmord, der passiert ist, das war kein Rückschritt zur Barbarei, sondern das war nichts anderes als die konsequente Fortsetzung von organisationalen Zwängen. Wenn es nicht anders geht, dann eben auch so weiter. Also das muss man wirklich sehen. Also zu glauben, Organisationen machen uns zu friedlich und weil sie uns Bequemlichkeiten, Antwort nein. Die Antwort lautet schlicht nein. Die ganzen
aber es gibt ja auch für dich viele Wege, die du einfach so gehst, wo es kein Problem gibt, wo du von diesem institutionellen Lernprozess profitierst. Ne?
Ja, das tun wir tatsächlich.
Aber ja, eben. Und deswegen, dann ist so eher die Frage, wie wäre es zu schaffen, also wo ist der Knackpunkt, dass also eben diese Entgleisungen passieren? Und die andere Frage ist, will ich eigentlich das alles Wilde, alles plötzlich hervorbrechende, Irrationale aus diesen Ordnungssystemen ausgeschlossen wird? Ist man da nicht genau mittendrin in diesem Evolutionsvorgang, da wo er an Problematiken knabbert und wo sich Verwerfungen zeigen können, nicht? Statt also alles ist geglättet, alles ist super klar eingerichtet oder umgekehrt, wir verzichten auf das alles und müssen uns also in einer fürchterlich anstrengenden, gefährlichen Weise ständig momentan selbst absichernd organisieren, nicht? Also diese beiden Pole sehe ich dann in dem, was du da aufbaust. Nicht? Ja, man kann natürlich davon ausgehen oder möglicherweise ist das auch genau so, dass also ein System, was so gewesen ist wie damals in 1933, dass das also sich so verwandeln kann, dass also Krankenhäuser zu Mordmaschinen werden, Polizisten nicht zu Schutzleuten, sondern zu Menschenfängern und so weiter. Nicht? Das ist, da ist ja auch viel drüber nachgedacht worden und die Frage ist, wie lernt das System dann? Nicht? Ja. Also für mich ist das eher die Frage, als zu sagen, die Systeme sind schuld. Also weg damit oder... Also,
das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch
ja,
nicht
aber gesagt. Es schien mir darauf hinauszulaufen.
Gemeint, Andreas, das habe ich wieder noch gemeint und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir sozusagen uns dass wir in einem sehr gut ausstaffierten Kokon leben, in dem wir meinen, also in dem wir uns dieser Kokon, dieser Wattepuppe oder ja, Watte... Ja. Dieser Wattemantel, der uns sozusagen eine ganze, also der uns sozusagen damit, der uns mit Illusionen versorgt, nämlich mit der Illusion, das Leben könnte so sehr zivilisiert ablaufen und auch gerade da, wo es das tut, wo es sehr zivilisiert abläuft, stellt man fest, dass sozusagen die Auswirkungen, und dann reden wir von, und dann meine ich die ökologischen Auswirkungen unseres scheinbar so friedlichen und scheinbar so wohlerzogenen und scheinbar so gesättigten Wohlstandsbürgertums, dass die ganz schön dünn ist. Also da ist
ja, wir waren so eine Wanze, die sich also gemütlich durch ein Gebiet gefressen hat, weil sie also evolutionär irgendwie Entdeckungen gemacht hat, die ihr das ermöglichten. Und jetzt plötzlich merkt sie, also erstens, also sie hat alles voll Scheiße. Zweitens merkt sie, also so viel zu essen gibt's auch nicht. Drittens merkt sie, die Fressfeinde, ihre Fressfeinde lernen auch. Viertens lernen sie, dass also es unheimlich viel Essen gibt, was sich plötzlich in was anderes verwandelt und so weiter, nicht? Also das ist jetzt der Erkenntnisprozess, wo man sagt, aha, mit dieser Art von Organismus kann ich nicht weiterleben, ich muss mich umorganisieren.
Naja,
das ist so für mich der Punkt.
Und das meine ich eben diesem Lernpessimismus. Also dieser Lernpessimismus, das ist sozusagen die Verhaltensstarre. Wir sind sozusagen sozial auf einer Verhaltensstarre hin geprägt. Die Verhaltensstarre, die besagt eben, sorg eigentlich dafür, dass es immer alles so weitergeht. Und das beste Motivationsmerkmal oder die Motivationsstimulation für diese Verhaltensstarre ist eben Moral, ist Moral und ist so diese Selbstgewissheit der Gesinnung. Also sie verständigen sich über Gesinnung. Und sagen dann, meine Gesinnung ist richtig, also muss mein Handeln auch richtig sein, was auch immer ich dann tue. In dem Fall mit dem Fahrrad da auf der Straße. Die sagen dann einfach, es ist ja wohl, man kann ja wohl nicht sagen, dass Gendergerechtigkeit eine schlechte Sache ist, das kann man ja nicht sagen. Und wenn das eine gute Sache ist, dann muss ja wohl also der Hinweis darauf, dass also auf dem Fahrradweg, also ein Herrenfahrradweg, das kann eine schlechte Sache sein. Also so, dann über Gesinnung wird sich dann verständigt über eine Verhaltensstarre, eine absolute Verhaltensstarre, die sozusagen durch Moral stimuliert wird. Also das sogenannte Gutmenschentum, das hat was für sich, diese Bezeichnung, nur mit dem Unterschied, dass diejenigen, die das so mit Geringschätzung natürlich selber auch sich selbst für gute Menschen halten und so. Also, aber das ist sozusagen genau unsere Monstrosität. Also dieser Kokon, in dem wir eingewickelt sind, in dem wir beinahe gefesselt sind, der besteht sozusagen aus, dieser Kokon besteht aus einer Bestätigungsblase, die in allererster Linie moralisch ist, wo Vergewisserungs- und Verständigungszusammenhänge eine Rolle spielen, wo man immer und immer wieder nur solche sozialen Kontexte aufsucht, die einen darüber informieren, dass man eigentlich auf der richtigen Seite der Vernunft, auf der richtigen Seite der Moral, auf der richtigen Seite der Wahrheit, also auf der richtigen Seite des Menschseins und was auch immer ist. Und alle Defizite, alle Schwachsinn, aller Blödsinn und alles, was sonst in der Welt, das sind die anderen.
Ich hatte einen Disput mit einem finnischen Freund, der eiferte sich also etwas darüber, dass wir in Deutschland jetzt diese ganzen Ausländer reinlassen. Und ich hatte dann er fand das also hochproblematisch und er als Finne würde das also nicht wollen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, dann hatte ich erstmal so geantwortet, ja, aber ich finde das total eine interessante Lernerfahrung, nicht? Was da an Zumutungen auf uns zukommt, wenn das also tatsächlich angegangen, verarbeitet, in eine Auseinandersetzung mit diesen ganzen damit verbundenen Problematiken führt, dass das einen unglaublichen Lern- und Reifungsprozess, das pusht das, nicht? Ich habe gedacht, das ist super, ne, dass sowas passiert. Das ist etwas, was ich will, dass die Leute diese Probleme haben, nicht? Und nicht sozusagen, huch, macht mir keine Probleme, ich will, dass das also, ach, mein Nachbar hat auf einmal einen Bart, der ist schwarz, nicht so, und dass da also gerade diese Verkrustung, das war gar nicht so von mir, war das so ganz spontan, ja, gibt viel zu lernen. Ne, gibt ja, viele, viele Möglichkeiten, da jetzt nicht mit irgendeinem global oder so, sondern auf einmal hast du also Nachbarn, die dich herausfordern, nicht so. Egal, ob dir das nun gefällt oder nicht, und das ist in der Weltgeschichte nun mal so. Und Penti hatte da schon also diesen Punkt, eigentlich ein ganz lernfreudiger Mensch, nicht? Er hat dann auch wohl so ein Aha gekriegt, aber der war dann auch so auf Rückzug, nicht? Das überfordert und das und dann kommen die alle und dann, was soll man jetzt machen? Und dann war es in den alten Bahnen, nicht? Die alten Bahnen würden ja auch nicht ausreichen, mit den Leuten zu leben. Die alten Bahnen sind eben andererseits aber auch schützenswert, nicht? Weil also gewisse Liberalität wird man ja also auch verteidigen wollen und so. Und und da habe ich so diese Diskrepanz das erste Mal gemerkt. Und dass die sich dann hier in Deutschland als AfD oder sonst was organisiert, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht im Blick, nicht? War ich nur darauf gestoßen, dass eigentlich diese ganze rechte Soße, die da jetzt aufhört, dass es eigentlich so eine Miesepetrigkeit gegenüber der Zukunft ist. Die trauen sich nicht zu, diesen Herausforderungen zu begegnen. Das sind einfach Angsthasen.
Ja, das ist dann da das ist genau das, was ich Lernpessimismus nenne, was du beschreibst. Das ist Lernpessimismus. Das ist ein Lernpessimismus, der einfach sagt, das ist ein Faulheitssyndrom. Ein Faulheitssyndrom, der besagt, ich habe es ja eigentlich gar nicht nötig, mich sozusagen den Schwierigkeiten zu stellen, weil ich habe ganz viele Möglichkeiten, ganz viele sozusagen Hinweisschilder und auch ganz viele Hinweisschilder und auch Wege, die mir signalisieren, du musst dich damit gar nicht beschäftigen, du kannst genauso gut den Dingen ganz einfach aus dem Wege gehen, indem man nämlich protestiert, indem man den Kontrollbürger spielt, indem man demonstriert, indem man Leserbriefe schreibt, Dieser ganze Lernpessimismus, der steigert sich ja auch. Vor allen Dingen kennt er ja auch ganz raffinierte Rechtfertigungsstrategien. Eine, zum Beispiel eine sehr durchtriebene Strategie dieses Lernpessimismus ist das, was diese die sogenannten Neoliberalen, die ja nicht Neo sind, sondern liberal wie früher, das ist diese Rede von dem lebenslangen Lernen. Die tun nimmt, das ist nämlich diese Rede vom lebenslangen Lernen ist so ein Ausdruck von Lernpessimismus, der nämlich besagt, eigentlich ist das zu Lernende immer schon bekannt. Es käme jetzt nur noch darauf an, dass du das Hamsterrad, das von dem dir gesagt sein soll, dass es auf richtige Weise läuft, nur noch auf richtige Weise zu bedienen lernst.
Ja, Kreativität, Innovation, das sind alles Wörter, die in dieses Fach gehören, nicht?
Genau.
Die alle verlogene Klebstoffe sind sozusagen.
Ganz genau.
Da wird also von Kreativität fixieren,
geredet, da wird von Innovation geredet, da wird von Aufbruch geredet, und all genau diese Dinge. Das ist hochgradiger Lernpessimismus, weil nämlich immer sozusagen in einer Scheiße gekramt wird, in einer Scheiße gewühlt wird, die lange bekannt ist. Ja. Und es wird dann eigentlich immer nur aktualisiert, was eigentlich immer schon gewusst wird. Und genau das, wenn aktualisiert wird, was immer schon gewusst wird, was immer schon bekannt ist, was immer schon geübt ist, dann hat man das eben nicht mit Lernen zu tun.
Aber es ist natürlich schon erstmal frustrierend, das erlebt man ja selber, oder du hast ja schöne Beispiele. In dem Moment, wo du zum großen Bruder rennst und sagst, hilf mir, wir hatten doch Regeln ausgemacht, die sollten für alle gelten und jetzt ist da einer, für den gelten die nicht, das sehe ich nicht ein, ich muss mich die ganze Zeit hier halten und die hält sich nicht, die hat da Gänse auf der Straße, ne?
Genau.
So, ne? Und dann ist aber im Grunde, aber an der Stelle wird ja gerade klar, dass hier der große Bruder auch nicht weiß. Ne? Oder erst gleich zu dem Aufwand bereit ist oder sonst was, nicht? Das ist dann eben
Das Leben ist halt nicht fair, fertig.
Was? Also meine Frau kommt gerade rein, ich soll nicht so schreien. Weil ihr mich ja hört, weil das Argument. Ja, aber also ich bin dann eben errege mich. Also diese, was wollte ich sagen?
Das Leben ist nicht fair. So.
Das Leben ist nicht fair. Genau.
Ja, genau. Dieses Rennen zum großen Bruder ist ein gutes Stichwort. Man rennt zum großen Bruder und der große Bruder ist eine Instanz, das ist eine Vernunft, das ist eine Vorschrift, das ist ein Gesetz. Das ist teilweise nichts anderes als irgendeine Imagination. Aber die wird aufgerufen. Die wird dann aufgerufen und gesagt, darauf kommen wir jetzt an. Und das nenne ich alles Lernpessimismus. Und der ist wirklich, also der funktioniert auch sehr durchtrieben. Also die Schule beispielsweise, Schule ist nichts anderes als Lernpessimismus, da werden wir zur Faulheit erzogen. Wenn es irgendeinen Ort gibt, wo sich die Sozialisation von Faulheit ereignet, dann ist es Schule. Weil man ständig zu Dingen gezwungen wird, die man auch tun würde, ohne gezwungen zu werden. Und die Reaktion auf diesen Zwang ist eben, du hast keinen Bock.
Also der Witz ist das ist jetzt es gibt noch einen anderen Pol in der Schule, wo ich bin, das ist die Musikpause, da können die Schüler einfach so rein und einfach mit den Instrumenten rummachen, da ist ein Musiker, der sie dabei begleitet und berät und der hat auch so Clubs, ist im Grunde wie ich mit Zeichnen und der Punkt ist, es gibt Schüler, die fangen an. Dann merken sie, ist Arbeit, macht aber trotzdem Spaß. Und es gibt Schüler, die fangen an zu zeichnen, dann merken sie, oh, wenn ich jetzt weitermache, macht es Arbeit und hören sie auf. Ne? So, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo auch so was Entscheidendes ist. Es kann ja sein, dass sie aufhören, weil es nichts für sie ist. Ne? Aber es kann auch sein, dass es was für sie ist und keiner hilft ihnen, über diese Schwelle zu erkennen, wenn ich mich jetzt reinhänge, dann macht es noch mehr Spaß. Aber ich muss sozusagen was einzahlen, nämlich meine Mühe. Ne? So. Mhm. Und das ist schon, also ich finde das eine total schwierige Sache und ich weiß nicht, ob man das der Schule jetzt zumuten kann, weil das findest du überall.
Ne? Ja, natürlich findet man das überall.
Und, ja klar, sondern die Schule, die kultiviert das insofern, als sie eben ganz vielen Leuten, oh, wer verabschiedet sich jetzt?
Die Julia.
Ich. Oh, Julia.
Ich wünsche euch was.
Ja.
Ciao.
Ciao.
Lauf schön.
Ja, vielen Dank. Also schön, dich gesehen. Jetzt ist sie weg. Ja, also wie viel Uhr mal? Ja gut, also ich muss auch, kann auch nicht ewig. Aber noch mindestens den Gedanken zu Ende zu führen. Die Schule kultiviert das insofern, weil sie eben mit lauter Leuten, die dann nun gerade zum Lernen sind, konfrontiert ist, die alle an solche Probleme kommen. Und das heißt, diese Institution ist eben genötigt, sich mit diesem Problem institutionalisiert auseinanderzusetzen. Nicht? Und das führt natürlich dazu, dass es dann entsprechend Regeln und dann früher gab es mehr Strafen als heute, aber das Problem ist geblieben. Ne? Es gibt viele, die sind sprachbegabt, die hätten auch Lust dazu, aber in dem Moment, wo sie merken, ah, das kostet Arbeit, ne? Denken sie, ah, nee, lieber nicht. Ne? So, jetzt denkst du, lasse ich die hängen. Es gibt aber dann noch andere Schüler und irgendwie Umstände, die dann irgendwie sagen, ja, aber ist doch gut, mach doch nicht. Ne? So, das muss nicht sein, das ist sowieso Quatsch und dann die Autorität, was lässt du dir sagen? Und es gibt unglaublich viele Momente, die eben entmutigen und wo die Schule eben versucht, gegen anzukommen. Mhm. Ne? So, man kann natürlich sagen, die Schule ist selbst ein Teil des Problems und ein Faktor dieser Entmutigung, dieses die Regeln selber sind. Aber die Grundsituation finde ich also auch meinetwegen auf so einem, wie nennt sich das, auf so einem Trainingsplatz für wenn die diese Halfpipe haben, wo die also mit Rollschuhen oder Fahrrädern einfach riskante Akrobatik üben. Da gibt es eben welche, die können das ganz gut, die haben dadurch üben und durch abgucken, sind sie ziemlich weit gekommen. Dann gibt es welche, die lernen das noch und gucken zu und die kriegen dann von denen, die es können, immer mal so Hilfe. Und dann gibt es diejenigen, die da nur so Voyeure sind. Ne? Die Voyeure sind ziemlich schnell weg. Ne? Die werden weggemobbt. Ne? Aber wenn du zeigst, dass du dich reinziehen lässt, ne, hast du gute Chancen, das dann irgendwann so gut zu können wie die anderen auch. Und das ist so eine freie Situation. Nicht? Und die Schule sagt aus dem Auftrag heraus, nein, wir wollen keinen verloren gehen lassen, ne? Mobben die einfach die anderen nicht weg, sondern sagen, für die haben wir auch noch eine Verpflichtung, weil vieles von dem, was wir hier anzubieten haben, werden die brauchen, auch wenn sie noch so bescheuert sind und nicht einsehen können. Und daraus entstehen Dilemmata. Und also ich selber würde nicht sagen, dass ich das kann, weil ich bin kein Pädagoge, mein Berufsschwerpunkt liegt woanders, aber so wie ich daran gehe, an dieselben Probleme stoße, ne? An ganzen Fülle von interessanten, aber für mich teilweise eben, ich reduziere dann ja im Grunde und sage, das will ich alles gar nicht, aber die Schule muss, ne? Und das ist das Problem, finde ich. Nicht, wenn du jetzt die Schule abschaffst, ja, welche Struktur wirst du dann finden wollen, die diese Leistungen, die bisher erstmal da sind, irgendwie bewahrt und womöglich noch einen drauf tut. Ne? Also an Komplexitätslernen werden wir ja eher Zuwächse haben, nicht so. Jedenfalls hört man, nicht? Also
mein Mann, der Michael, der hat ja eben 30 Jahre oder was mit solchen Schülern gearbeitet, die eben Schulverweigerer waren direkt. Ja? Mhm. Entweder aggressive oder depressive oder suizidale, alle möglichen Formen von Schulverweigerung. Der hatte dann halt den Raum, also und die Zeit und das Konzept, den Schutzraum sozusagen, also diese Motivation wieder zu wecken überhaupt. Und da hat er es auch meistens geschafft. Ne?
Mhm. Das ist ja wunderbar, nicht? Weil es auch
daran gearbeitet, ne? Dass sie wieder diesen Reiz spüren. Und deswegen würde auch nicht von Faulheit reden, also weder auf der Ebene jetzt von Schülern noch kollektiv. So wie wir es vorhin gemacht haben, in anderen Zusammenhängen. Also ich denke, da ist dann halt schon was vorher. Also ich glaube, also es gibt sicherlich Naturelle, die so ein bisschen gemächlicher unterwegs sind, einfach schon immer, ja, und nicht so allzu große Widerstände schätzen. Aber also so ein ganzen Schuss Neugierde, denke ich, ist bei jedem eigentlich ein gesunder Bestandteil. Da finde ich es erstmal aus. Das ist ja auch immer so diese Debatte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ne?
Also das, ja, mit wem bin ich jetzt? Hallo?
Nee, Andreas, sag ruhig. Ich
da so ein nee.
Ach, Frank, du bist noch da.
Ja, klar. Ich höre euch aufmerksam zu und will euch nicht unterbrechen. Na klar bin ich da. Jetzt ist der Klaus auch wieder da.
Komm gleich wieder.
Ach, okay. Was mich ja nochmal interessiert hätte, wäre ja, also okay, also mit dem Lernpessimismus, okay, das habe ich jetzt so verstanden, so im Sinne von, wenn gar nichts geht, dann beruft man sich auf Regeln und setzt sie dann, ob das sinnvoll oder Unsinn ist in dem Fall, setzt sie dann halt durch oder lässt sie durchsetzen. Aber wenn wir jetzt nochmal mit dieser komischen Gänsesituation, ja, was wäre denn jetzt sozusagen nicht Lernpessimismus, sondern Lernoptimismus? Also man hätte sich wahrscheinlich dann irgendwie mit der Frau auseinandersetzen müssen und zu sagen, also hier mit diesen komischen Gänsen, wir wissen beide, es ist illegal. Also man hätte wahrscheinlich dann mit ihr so sprechen müssen, im Sinne von sozusagen Verständnis oder sowas.
Ja, das Problem war ja, dass da ja Versuche waren und dass dann eben beidseitig der Ton nicht getroffen wurde und es also nicht zu einer produktiven Weiterentwicklung der Situation kam, bis es gekracht hat. Nicht? Und da denke ich manchmal, ist ganz gut, wenn es kracht. Was?
Ich vermute, dass diese Frau, dass ja die ganze Zeit war der das irgendwie schon bewusst. Ne? Und die hatte einen Spaß daran,
genau,
über die Regel hinwegzusetzen. Ja? Hm. Also das war, ne? Und zwar jetzt aber nicht mit der Konsequenz, dass wirklich jemand Schaden nimmt, das wollte sie nicht. Ne? Aber die hatte eben genau dieser, also dem rechtlichen Bollwerk, was dahinter stand,
ja.
Den Spaß dran, das quasi auszureizen, ja. Und bei Klaus umgedreht wahrscheinlich ähnlich, ne? Der hat immer, der hat gesagt, okay, jetzt bin ich mal freundlich und beim nächsten Mal auch noch, aber wenn es dann nichts wird, dann kann ich immer noch meinen Ass aus der Tasche ziehen, ja. So ungefähr, ne? Also er hatte das auch im Kopf. Also diese Ebenen von wer hat jetzt recht und wie und was, das war die ganze Zeit gegenwärtig, ja.
Also vor allem war, finde ich, auf der Seite der Frau erstmal so dieses im Grunde so dieses Wildnisspielen, dieses also Mann, ey, scheiß Straße, ne? Und dann stehen da so und dann Regeln und Verkehrsschilder. Also, aber meine freien Gänse, das ist die Natur, nicht? Das ist der Dschungel. Und so. Und ich will das jetzt mal richtig. Frau, ne?
Was? Da kann man auch annehmen, dass sie wahrscheinlich mal, dass sie noch eine Zeit erlebt hat, wo das halt nicht geregelt war, ne? Wo sie da das Sagen hatte, ne?
Oder wo
zumindest eben die Generation davor oder so, ja.
Da war ein Feldweg, noch ein Feldweg und da passierten die Sachen anders drauf. Und da wussten die Leute auch mit dem Knüppel in der Hand, wie man so eine Gans da mal eben zurücktreibt, nicht? Und so, nicht? Das war jetzt ja einfach schon aus den Kompetenzen raus, weil Teerstraße oder irgendwie Schotterweg. Also, aber eigentlich so ist so diese Sehnsucht danach, dem Geregelten auch immer wieder zu entkommen.
Ja, weil, ja, genau. Also, das ist,
so, ne? Ja, nee, aber das meine ich ja, Andreas. Also ja. Das ist ja genau das, weshalb ich da hinterher so, also ich hatte keine Gewissensbisse in dem Sinne, dass ich der Frau da so ganz großes Unrecht angetan hatte, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass da gibt es denn außer solchem konfliktuellen Verhalten keine anderen Möglichkeiten. Gibt es denn, könnten wir denn
also nicht auch anders von dieser... Also ich denke wirklich so im Sinne von einem guten Konfliktmanagement, wenn ich jetzt als Moderator dabei wäre.
Okay, ach so eine Scheiße. Dann doch Moderator.
Dann hätte ich hoffentlich gesehen, dass ihr euch ja auf einer wesentlichen Ebene ganz einig wart, ja, dass ihr nämlich eigentlich diese Regelungen ablehnt, ja, wie sie da sind, ne?
Ja, im Prinzip ja. Also das ist ein guter Gedanke.
Ja.
Im Prinzip war es so.
Ja.
Im Prinzip war es so. Aber nur sozusagen gegen dann die Erwartungen in Hinsicht auf die Alternative. Zum Kontrollbürgertum, ja, die gingen dann eben doch sehr weit auseinander. Das ist ja klar, denn ich meine, auf Kontrolle können wir nun tatsächlich nicht verzichten. Das ist klar, es ist nur die Frage, wie. Wie kann man sozusagen stressfrei, kostengünstig, wie kann man durch Verzicht auf Traumatisierung und durch und so, wie kann man trotzdem Kontrolle ermöglichen? Und ich glaube schon, Jutta, dass es uns in dieser Hinsicht an Kreativität fehlt. Und wenn wir das nicht Kreativität nennen wollen, dann können wir es anders nennen, so eine Art von Bereitschaft, sich sozusagen auf eine unvorhersehbare, denn auf eine sich auf Lösungen einzulassen, deren empirischer oder erfahrungsmäßiger Gehalt dann eben doch auch unvorhersehbar, aber praktisch ist, also nützlich. Also
kreativ wird das also für mich, wenn du nachher nochmal hingehst und sagst, also nicht um dich einfach zu entschuldigen, sondern zu sagen, also irgendwie kann ich es ja sehen, wo das Problem liegt, und dann vielleicht reden wir noch oder so, oder dass man also von dort her, ohne dass das jetzt also nochmal in dieselben Fallen läuft, da nochmal sich mit auseinanderzusetzen.
So. Also die Geschichte ich sehe das Problem grundsätzlich darin, also die Illusion besteht darin, dass man wirklich alles regeln könnte.
Genau.
Das ist Grundillusion. Ja. Ne? Es bleibt ja immer ein Raum, der nicht definiert ist oder nicht so klar definiert ist. Immer. Und jetzt zu versuchen, das wirklich bis ins Letzte durchzuorganisieren, das ist die Hölle. Das ist ja genau das, was so fade wird, ja.
Ich glaube, Hans-Peter Dürr, der ist ja Ethnologe, der hat aufgeführt, all diese Sachen, verkehrte Welt, wenn der König tot ist, dann zerfallen alle Regeln, und dann begraben ist, leben alle völlig anarchisch, entgegen aller sonstigen Gewohnheiten. Oder also es gibt lauter so Sachen, wo das Regelwerk ad absurdum geführt wird, und innerhalb seiner eigenen Grenzen diese Orte schafft, wo das ad absurdum ist. Nicht? Das heißt also eine immer weiter getriebene Vernünftigkeit im Sinne, jetzt lassen wir auch das Feuerwerk und wir lassen das Osterfeuer und wir lassen den Stierkampf und wir lassen, weil es ist alles unvernünftig. Ja. Ne? Das sind aber ins Regelwerk eingelassene Momente, wo plötzlich Entspannungsmöglichkeiten sind oder Spannungen sich entladen können, und zwar zivilisiert oder kultiviert. Nicht? Das genauso wie ein bestimmter Rauschgiftgenuss, der ritualisiert ist, und solche Geschichten, die all diese nicht nur Grenzüberschreitungen, sondern auch den Grenzzerfall zelebrieren, die es gab so Werwolfartige, wie hießen die denn, Gruppen bei den Germanen, die sich in die Wälder zurückzogen und Jugendliche, Männer vor allen Dingen, Waräger oder wie sie sich nannten, also die dann im Dschungel sich an das Wildleben der Tiere annähernden Wildheit lebten und dann irgendwann wieder initialisiert wurden und dann im Grunde stammeskonform lebten, also regelkonform lebten und so. Ich habe das nur so ganz ungefähr im Kopf, das müsste ich nochmal recherchieren. Und das kommt noch dazu, zu dem, dass man sagt, also prinzipiell ist nicht alles regelbar, aber auch schon die Regeln, die dauernd klappen, brauchen ab und zu im Einzelnen oder in der Gesellschaft Entlastungszonen, weil sonst wird das so bedrängend und so verletzend, nicht, dass man unterbrochen gehorcht. Ne? Weil man hat ja den Double Bind, man soll ja auch gleichzeitig frei und kreativ und was nicht alles souverän sein. Nicht? Und also das klappt sonst nicht. Also noch als Gedanke dazu, ja.
Ich habe vor langer Zeit von dem Robert Faller, kennt ihr den? Die Philosophie, das schmutzige Heilige und die reine Vernunft.
Ach genau, das hört sich schon so an, genau.
Ja. Also der geht genau in die Richtung, ne?
Weil das ist so, Klaus, das sehe ich bei dir oft, dass du also tatsächlich so du möchtest die Vernunft, den Vernunftsgleise so weit wie möglich legen und dann ist dir das total unangenehm. Also ich weiß nicht, an dem Konflikt, den du schilderst, scheint dir am unangenehmsten zu sein, dass die Vernunft nicht hinreichte.
Ja, genau. Also,
aber ich würde sagen, Gott sei Dank hat es jetzt endlich geknallt. Jetzt kann man mal sozusagen neu sortieren. Aber, oder so.
Um kurz die Geschichte zu Ende zu erzählen, was ist daraus geworden? Das war nämlich so, also ich habe mich dann so furchtbar darüber aufgeregt. Und dann ungefähr so 6, vielleicht 8 Wochen später, vielleicht war es auch also noch ein bisschen, aber nur wenige, sagen wir wenige Wochen oder wenige Monate später, habe ich sie dann nochmal beim Hundespaziergang getroffen. Sie erinnerte sich also natürlich an mich und sprach mich also ganz freundlich an und sagte, ja, das mit den Gänsen haben wir jetzt geklärt, wir haben da jetzt einen Zaun gebaut.
Mhm, ja.
Also, und dann war ich dann, weil ich ja regelmäßig dann Milch holen ging, da habe ich dann, tatsächlich war es so, aber neuerdings hat sie die Regel wieder gebrochen. Seitdem laufen die, also seit einem Jahr oder so, laufen die Gänse jetzt noch wieder frei rum. Jetzt, ja. Aber unter ihrer Aufsicht, so. Jetzt laufen die Gänse nur unter ihrer Aufsicht.
Genau. Aber es ist ja von dir aus wäre dann sozusagen so die Entspannung, wie ist, dass du sagst, das wäre ja auch andererseits schön, dass die Tiere sich also eben auch nicht nur durch Zäune behindert bewegen könnten oder sowas, ne? Damit wäre natürlich genauso angesprochen, dass es eben auch für eine Bäuerin ganz toll sein kann, sich mal sozusagen ohne Zaunwerk zu bewegen, nicht?
Wie auch immer. Was ich meine ist, dass wir sozusagen in so einem Fall sozusagen eigentlich nur das Mittel der Rechthaberei des Machtspiels und der Konfliktsuche kennen. Kennen wir dann nicht. Wir kennen sozusagen so dieses, was wir nicht kennen.
Das passiert ja auch so selten, ne? Wir kommen selten in so eine Situation.
Nein, in Wirklichkeit, Jutta, kommen wir jeden Tag in Situationen, im Betrieb, in der Familie, in der Nachbarschaft. Jeden Tag kommen wir suchen wir immer Konfliktsituationen auf. Wir lernen einfach nicht, dass wir zum Beispiel sagen könnten, ich will etwas, du willst etwas. Wir stellen fest, das kann man ja mit den Mitteln der Vernunft relativ leicht feststellen, wir stellen fest, das ist unvereinbar. Und was wir jetzt nicht lernen können, ist zu sagen, wir müssen doch gar nicht, ich muss doch mich gar nicht durchsetzen oder du musst, oder ich muss doch gar nicht von dir erwarten, dass du dich durchsetzt oder Angst davor haben, dass du es tust, sondern könnten wir uns nicht auf irgendeine Art und Weise dazu verführen, eine Lösung zu finden, deren Ergebnis für uns beide nur deshalb akzeptabel ist, weil es unvorhersehbar ist. Dass wir solche Situationen nicht auffinden, das hängt nur damit zusammen, dass das durch unsere Lebensweise, durch unsere Kultur, durch unser Verhalten, durch die organisationalen Zwänge, an denen wir sozialisiert sind, dass wir das einfach nicht lernen. Wir lernen das einfach nicht, wir können das überhaupt nicht. Also sozusagen zu sagen, ja, ich will was.
Das ist ein Verhalten, ne? Was denn? Ein vorauseilender Gehorsam, der sich da.
Ja. Nee. Das ist ja das.
Ist genau das, was Andreas vorhin formuliert hat. In solchen Fällen, wo ich eindeutig erkenne, ich will etwas und zwar etwas Eindeutiges und sie erkennt oder du erkennst, du willst etwas Eindeutiges, das ist unvereinbar, dann rufen wir schnell nach dem großen Bruder.
Ja, genau. Und das ist aber das.
Ja, wenn es überhaupt dazu kommt, dass man sich bewusst wird, dass man was Bestimmtes will. Auch darauf wollte ich noch hinaus. Ne?
Also ja, gut.
Es ist eigentlich so ein Leisetreten, so eine komische. Vermeiden schon überhaupt der Wahrnehmung der eigenen Interessen.
Aber das ist doch das Wohlstandsversprechen dieser Regeln. Die Regeln, also wenn man Regeln hat, also über das, was geregelt ist, braucht man nicht mal nachdenken, man kann es einfach sozusagen durchziehen.
Genau.
Und damit ist es sozusagen, also das meine ich mit Wohlstandsversprechen, weil das, da brauchst du keine Energie mehr drauf verschwenden, sondern du kannst einfach in dem Sinne nachlesen. Also das, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Andreas hatte ich das oder ja, also es ging, das ist ja auch das Gleiche ist ja mit Routine, ne? Also was ich routiniert ablaufen lassen kann, also was ich sozusagen, wo ich Routine habe, darüber brauche ich nicht mehr nachdenken und das verschafft mir sozusagen genau die sozusagen Freiheit, dort wo es ungeregelt ist, sozusagen mich dort in Anführungszeichen zurechtzufinden oder sozusagen die Energie sozusagen dort reinzustecken, weil es wäre ja geradezu irrwitzig, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, also so ein einfaches Thema wie Straßenverkehr, ja, also ich möchte einfach nur über die Straße gehen, also wenn man das jetzt noch sozusagen mit sehr viel Aufwand sozusagen nochmal individuell aushandeln müsste, wenn man sich darauf verlassen kann oder beziehungsweise, ja, verlassen ist ja tatsächlich das, also in dem Sinne sozusagen, es gibt Regeln und ich aus irgendwelchen Gründen hält sich jeder dran oder nahezu jeder, dann verschafft das ja auch eine Art von Freiheit. Ja.
Entschuldigung.
Ne, und jetzt ist es umgekehrt so, jetzt ist man natürlich in dieser komischen Gänsesituation, wo man jetzt sagen kann, ja, es gibt Regeln und die kann ich tatsächlich, sie werden sogar durchsetzbar. Ne? Aber sie zerstören ja was sozusagen, also das gute Miteinander oder was auch immer. Und das ist dann sowas, wo ich dann, also mit meinem Ältesten habe ich jetzt mal so ein Gespräch geführt. Ich habe gesagt, ja, es gibt Regeln, aber man muss die Regeln auch interpretieren. Also man muss versuchen, mal dahinter zu gucken, weshalb ist denn das so? Ja, also kann man jetzt nicht immer machen, aber manchmal, wenn einem das irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt, dass man dann sagt, oder eine Regel steht jetzt einem im Weg, dass man dann sagen kann, naja gut, die Regel, die hat irgendwie einen Sinn, die verfolgt einen Sinn und den Sinn, den sie damit verfolgt, der ist jetzt vielleicht gar nicht zutreffend. Deswegen ist es jetzt sozusagen legal, auch diese Regel zu brechen. Zum Beispiel könnte das sowas sein, ja.
Legitim mindestens, ja.
Genau, also sozusagen, dass man sich sozusagen legal außerhalb der Legalität bewegt. Und das ist aber teuer. Also im Sinne von, also erstens mal, man muss sich das zutrauen. Und dann ist es natürlich, jetzt, wenn man jetzt in dieser Gänsesituation ist, ist es natürlich dann auch, sag ich mal, bewusst auf diesen Regelkomfort zu verzichten. Das ist halt teuer, ne? Also ja, genau. Oft Mühe und so weiter. Und das ist unbequem.
Das ist ein guter Hinweis, Frank. Das ist ganz genau, das ist teuer im Sinne von, du musst was dafür tun. Genau, wenn du auf genau diese Bequemlichkeit also verzichten willst, dann musst du was dafür tun. Und das Allerwichtigste ist in dem Fall, was macht das so teuer? Antwort, du brauchst, wenn du darauf verzichten willst, du brauchst Mithelfer. Du brauchst,
genau.
Du brauchst Komplizen, die dabei helfen. Und wenn du die nicht hast, wenn du dir also so richtig alleine vorkommst, in dem Fall, und so kam ich mir in dem Fall praktisch vor, dann ist das so teuer geworden, dass du dann sagst, nö, dann nicht.
Na gut, also richtig teuer wäre es ja, wenn nicht du ausgeflippt wärst, sondern wenn die Frau ausgeflippt wäre und hätte dir jetzt noch irgendein Gespräch ans Bein gebunden, im Sinne von, und hätte dich dort noch fertig gemacht. Das wäre ja noch richtig
vielleicht sozusagen. Nicht. Vielleicht wäre das vielleicht, hätte sie zurückgeblasen, ja, wäre vielleicht, also hätte sie den Tempo-Gegenstoß gewagt, wäre vielleicht gar nicht mal, sondern vielleicht hätte mich das besänftigen können. Dass sie dann sagt, ach guck mal, die traut sich das Gleiche zu wie ich. Vielleicht wäre das im Gegenteil, also im Sinne der sozusagen der...
Immer dieses scheiß Opfer.
Im Sinne der einer Aufrüstung der Cholerik. Also hätte sie Cholerik aufgerüstet, ja, wäre ich vielleicht nochmal wieder stumm geworden, weil ich gedacht, na okay, aber ich war ja so, ich hatte sie ja, diese Situation war ja in dem Moment dadurch entschieden, dass ich sie einfach umgeblasen hatte und sie keinen weiteren Widerstand.
Ja gut, und du hattest sozusagen das Recht auf deiner Seite, weil du wusstest, also im Zweifelsfall sozusagen, der große Bruder steht schon hinten um die Ecke, ich brauche ihn nur rufen. Also
ja, richtig,
sozusagen für dich war ja sozusagen der Sieg im Grunde genommen sicher, ne? Also
ja, aber das ist ja genau das, was mich nicht interessierte.
Ja. Also ich habe noch einen anderen Vorschlag für eine kreative Lösung. Und zwar also auch im Zusammenhang mit dem Autoverkehr, aber erstmal in der Gänsesituation wäre die Frage für euch beide vielleicht gewesen, warum streiten wir uns jetzt? Und zwar, weil hier sozusagen zivilisatorisch etwas schief läuft, weil also ein natürliches Bedürfnis für Gänse mit einem natürlichen Bedürfnis für unsere Gesellschaft waegerecht, nicht, miteinander kollidieren. Und muss das so sein? Das heißt, dass man also dahin kommt zu sagen, also einerseits kann man die Geschichte in Richtung auf individuelle Konfliktbewältigung weiterentwickeln und dort kreativ werden. Man kann aber auch sagen, ja, es gibt aber hier auch eine Sachsituation und die ist ungünstig. Also per se. Und das würde ich jetzt nicht an der Stelle befragen wollen, sondern obwohl, naja gut, aber es ist mir zu anstrengend. Aber
du merkst schon, was du meinst.
Wenn du das beim Autoverkehr hast, nicht, also dieses gesamte Regelwerk, ne, führt sich im Augenblick selber ad absurdum. Nicht? Also inklusive aller Parkplätze, also am Parkplatz hätte man sich das schon fragen können, da mit dieser Falschparkerin und so. Unheimlich viele Leute müssen unheimlich viel Kreativität, Geld, Energie investieren, um dieses System mit so und so viel Toten noch durchzuhalten, Energieverschwendung. Also dieses ganze System selber treibt also im Grunde auf eine fundamentale Irrationalität zu. Und jetzt ist also im Grunde die eigene Irrationalität, die sich dagegen wehrt, ist im Augenblick wieder, kippt um, wird rational. Weil sie nämlich das stoppt oder dagegen angeht oder zu den Problemerkenntnissen ertüchtigt, nicht, oder die ermöglicht, die jetzt an dieser Stelle auch wirklich notwendig sind, ne? Weil sonst wird die Irrationalität des Ganzen gar nicht offensichtlich, ne? So, und das finde ich, ist im Augenblick auch ein Faktum. Und an der Stelle wird sehr vielen Leuten der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie werden also auf einmal in eine Situation gestellt, als würden sie willentlich sagen, das System gilt nicht mehr, aber das System selber zerlegt sich, nicht? Also da finde ich, sind wir an einem ganzen Bündel von Zeitproblematiken im Augenblick angelangt. Energieversorgung über Erdöl funktioniert nicht mehr. Mhm. Verkehr in dieser Art, wie er organisiert ist, wird nicht mehr funktionieren, nicht mehr lange. Klima, also Gentechnik, also all diese ganzen Geschichten, die blühen auf einmal mit einer Wucht auf und verunsichern, weil das ja so sein muss, weil das ja wirklich eine neue, global unsichere Situation ist. Und jetzt auf einmal merkt man die alten Regeln, die alten politischen, ökonomischen und so weiter Verhältnisse fassen das nicht mehr. Und was jetzt? Und das ist unsere Situation im Augenblick, würde ich sagen.
Ja.
Und da ist dann, was Klaus sagt, also all diese Kleinarbeit ist dann sehr nützlich, weil wir dann also anfangen können, mit banalen Erfahrungen auf einmal auch nochmal eventuell Welteinsichten zu kriegen, aber da bin ich vielleicht heute Abend auch schon zu müde.
Aber ich will noch mal ganz kurz, wir können auch schon Schluss machen, aber ich finde den Punkt, den Frank vorhin gemacht hat, den sollten wir noch ganz kurz noch einmal ganz ansprechen. Wir müssen nicht mal ganz lange darüber reden, aber den noch, weil das, ich glaube, was Frank gesagt hat, wichtig ist. Der hat gesagt, das ist teuer. Es ist eben teuer zu sagen, ich kann es mir bequem machen, das ist billig. Teuer ist es zu sagen, ich wähle die Unbequemlichkeit, aber wie komme ich dann immer noch mit dem Leben zurecht? Wenn es sozusagen viel einfacher geht, sich sozusagen auf die Ausgetrampelten, wenn es viel einfacher, vorgeblich einfacher erscheint, sich auf die Ausgetrampelten, ausgebauten Wege zu begeben, zu sagen, wie wäre es, wenn man sich auf die nicht ausgebauten Wege begibt? Das ist teuer.
Da komme ich wieder auf den Punkt vom letzten Mal zurück mit der Langeweile. Also weil es ist nicht nur teuer, sondern wir bezahlen das mit Langeweile. Mit Ödnis.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch.
Na ja, gut, also man kann es auch tatsächlich anders, also ja, das sozusagen Konsequenz Ende gedacht, also wenn alles geregelt ist, dann ist Stillstand, das stimmt schon, also würde ich jetzt mal sagen, das kann man sogar so hinnehmen, aber wir sind ja noch nicht an dem Punkt und ich glaube, dass noch so viel Restkram sozusagen übrig bleibt, der ungeregelt ist, der uns sozusagen in Beschlag nimmt und so weiter, dass man nicht darauf leichtfertig in Anführungszeichen verzichten möchte. Ja, also ich sag mal, ich würde schon mal sagen, also dass dieser so nach dem Motto, ich kann hier etwas nutzen, ne, also im Sinne von Werkzeug, das ist geklärt, das funktioniert, brauche ich nicht mehr nachdenken. Aber tatsächlich, also und jetzt wäre ja sozusagen das Erste, dass man sagt, na gut, ich habe jetzt hier so diese komische Gänsesituation oder sowas, wo man dann bewusst sagt, ja gut, ich verzichte hier auf Geregeltes zurückzugreifen, sondern, weil es war ja offensichtlich, also nehmen wir mal an, also der Klaus hätte jetzt tatsächlich hier sozusagen das durchgesetzt, dann wäre ja, hätte er zwar recht gehabt, aber dann wäre der Dorffrieden wäre gefährdet gewesen. Ja? Also langfristig wäre es trotzdem teuer gewesen. Und jetzt hätte man ja tatsächlich, dass man jetzt erstmal sagt, na ja gut, also ich verzichte jetzt hier auf die Regel, und wir überlegen uns beide, wie wir jetzt hier aus dieser Nummer wieder rauskommen. Das setzt aber tatsächlich ein Bewusstsein voraus, zu erkennen, dass da tatsächlich sozusagen sowas ist, wo es sich eben lohnt,
mal zu verzichten, oder? Das setzt kein Bewusstsein, das setzt sich zuerst Bewusstsein voraus.
Nein. Ja, dass man, also im Sinne von, ich ziehe jetzt eben nicht den großen Bruder zur Rate, sondern ich verzichte drauf, sondern dass man ja, sagt.
Das ist nicht Bewusstsein, das da vorausgesetzt wird, sondern eine soziale Struktur schon. Das ist schon eine soziale Struktur vorausgesetzt. Die es motiviert, überhaupt Bewusstsein zu bekommen. Es ist schon ein soziales, es muss sozusagen schon einen sozialen Anlass geben, zu sagen, wir verzichten gleichsam, in dem Fall, also um die Situation zu nennen, wir verzichten auf Rechthaberei. Das ist nicht eine
Bewusstseinssache. Heißt das, dass wenn dir das jetzt ein Jahr später passiert wäre, dass dann die soziale Situation dermaßen zugespitzt wäre, dass es dir leichter gefallen wäre? Also wenn du jetzt sagst, das hat mit Bewusstsein nichts zu tun.
Natürlich hat es auch etwas mit Bewusstsein zu tun, aber das Bewusstsein ist sozusagen nicht die, das ist sozusagen das Bewusstsein von Menschen. Das letzte Tüpfelchen,
oder?
Was denn?
Das letzte Tüpfelchen sozusagen.
Das Bewusstsein ist sozusagen das, was dann auch kommt. Wenn eine soziale Struktur zustande kommt. Aber die kommt nicht, also eine soziale Struktur kommt nicht durch Bewusstsein zustande. Tatsächlich nicht.
Und dann umgedreht, meinst du, ne?
Auch nicht umgedreht, nein, auch nicht umgedreht, sondern eine soziale Struktur ist sozusagen das, was möglich ist, wenn Bewusstseine oder sich selbst verstehende Individuen einerseits etwas können, aber andererseits auch etwas immer nicht können. Also die Differenz. Das sozial ist das, was sich sozusagen für ein Bewusstsein sozusagen was einem Bewusstsein nicht einfach, worauf ein Bewusstsein nicht einfach einen Zugriff hat. Das ist die Differenz. Das einerseits und das andererseits. Also das ist nicht, das eine kommt, geht dem anderen nicht voraus, sondern das entwickelt sich irgendwie gleichzeitig. Sowohl soziale Strukturen als auch psychische Strukturen, die entwickeln sich gleichzeitig und passen sich aneinander an, aber eben immer durch Ausnutzung von Differenzen. Und Differenzen sind immer Reste, das sind immer Überbleibsel, das sind immer unausgegorene, ungeregelte, unerfahrene, irgendwelche brachliegenden oder Wüsten oder irgendwelche Reste oder also irgendetwas, das immer auch noch geht, aber das zu nutzen, das ist dann eben genau das soziale Geschehen. Und das ist dann auch das soziale Geschehen von Veränderung. Veränderung hat nicht Bewusstsein zur Voraussetzung und andersherum hat Bewusstsein nicht das Soziale zur Voraussetzung, sondern die Bewusstseinsdifferenzierung gelingt mit der Sozialdifferenzierung und andersherum. Und das ist ganz wichtig, es gibt sozusagen keine Symmetrie. Aber jetzt kommen wir in die Feinheiten der Soziologie. Es gibt zwischen Bewusstseinsvorgängen und sozialen Vorgängen, es gibt da keine symmetrische Beziehung, sondern tatsächlich eine asymmetrische Beziehung. Die sozialen Vorgänge sind immer härter, die sind immer durchsetzungsfähiger, die sind auch immer schneller als die Bewusstseinsvorgänge.
Also du sprichst mal von Bewusstseins, aber ich denke gleichzeitig immer mit Unbewusstseinsvorgänge, Halbbewusstseinsvorgänge, Vorgänge von nicht bewusstseinsfähigem und von möglicherweise bewusstseinsfähigem und so. Also ich sehe also immer eine ganze Komplexität. Man kann zwar sagen, dass das alles gleichzeitig sich miteinander generiert, weil eben man hat dann also die Begegnung mit jemandem, man hat also Institutionalisierungen und alles Mögliche, in dem eben alles sich gegenseitig in dem Moment herausfordert am konkreten an der konkreten Situation. Also ich würde wahrscheinlich versuchen, die Situation ins Zentrum zu stellen, also als Schauplatz gerade dieses jeweilige gegenseitigen Geschehen, wo sich also Soziales und psychisches Miteinander jeweils neu bilden, oder nicht neu bilden, aber jedes Mal aktualisieren vielleicht oder so, nicht? Und also so würde ich versuchen, das zu fassen. Also für mich ist die Situation mit der Zeit immer wichtiger geworden, nicht? Also, dass ich also sage, soziale Plastik ist eben auch eben immer situativ, nicht? Und ja, gut, aber das führt jetzt in die Feinheiten.
Lass uns für heute aufhören.
Nein, möchte ich jetzt nochmal noch mal eine Abschlussfrage stellen. Die Lösung dieses ganzen Dilemmas, habe ich das richtig verstanden, dass man die weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem finden kann? Also weder diese bestimmte Regelung ganz fallen zu lassen, noch sie ins Extrem auszubauen, und dass eben die Schwierigkeit daran liegt, genau dann ja irgendwo auf so einem Weg, wenn man den mal eingeschlagen hat, da irgendwie die Bremse zu ziehen oder also irgendwie versuchen, das in der Balance zu halten oder sowas.
Wachsam sein. Aber also ich bin nie davon überzeugt, dass ich gerade ausschöpfe, was auszuschöpfen ist, und umgekehrt, manchmal sage ich was in einer Situation, wo ich gerade, wieso sagst du das? Und dann nachträglich merke ich, ja genau, du hast zufällig den Kern der Angelegenheit getroffen. So, da hat irgendetwas in mir funktioniert und war Spürnase genug, das also auch zu packen. Manchmal klappt es nicht. Insofern ist immer so, ich weiß nicht, Klaus sagt das ja auch, also man tut was, irgendwas passiert, und im Nachhinein fragt man sich, was war das jetzt eigentlich? Nicht? Also dieses Erstaunen gegenüber dem, was gerade passiert ist oder was vorliegt, und dann eben kann man eben nie sicher sein, dass, also ich wundere mich dann immer, ich freue mich, oder manchmal beärgere ich mich auch total. Ne?
Also, ja, so die individuelle Ebene, ne? Also der Hintergrund für meine Frage war jetzt eher so nochmal, weil das bei Klaus für mich oft so einseitig klingt. Also so ungefähr, ja, das ist der Organisationszwang und in Klammern, den müssen wir jetzt loswerden oder sowas. Ja, total, sofort und jetzt und so. Ja, so. Ja. Versteht ihr das? Was das kann es ja auch nicht sein, ja, in dieser Absolutheit, ne?
Ja, deshalb würde ich sagen, das ist
so gemeint, ne? Es ist wahrscheinlich eher, es ist eben deine Reaktion wieder auf diese Situation, in der wir halt jetzt kollektiv stecken.
Aber nehmen wir das doch als neues Thema. Ich finde das total wichtig, weil das ja genau Strukturen sind, an denen wir entlang laufen. Und die dann auch einen Eindruck machen, der wie auch immer ist. Und also das fände ich halt gerade, die Fragestellung kann man sich ja, denke ich, für ein weiteres Treffen, für einen weiteren, was im Mittwoch macht ihr das immer, ne? Also nehmen, oder? Was sagen die anderen?
Na klar.
Ja.
Man wird nicht dümmer.
Ja, dann. Na gut.
Alles klar. Ich danke euch, dass ihr diese Woche dabei wart. Und
ist eigentlich Michael Karbacher, der hat sich nicht einmal gemeldet, ist ja als Lauscher dabei, oder?
Nee.
Der steht da oben immer, M. Karbacher.
Er steht dabei, und wenn er Lust hat, kommt er mit dazu, und wenn er Lust hat, dann halt nicht.
Also, okay. Es ist ja freiwillig. Also das erkennt man dran, also ich sehe immer so pulsierende Kreise, nicht? Also
Genau, da müsstest Frank. Den Kreis von mir sehen, vor uns noch den vom Klaus und von Jutta und
Bild da.
Genau.
Achso, ihr wäre nicht als Bild da, ist es als Kreis da sozusagen.
Genau.
Wieso können wir dich dann nicht sehen, Frank?
Also, weil ich das Video bei mir ausgeschaltet habe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wenn ich das Video einschalte, dass dann irgendwie die Leitung irgendwie immer schlechter wird, und dann ist man mehr mit technischen Sachen beschäftigt, als dem Gespräch zu folgen. Ich glaube, vor 3 Wochen oder sowas, da hatten wir irgendwie so ein Theater gehabt. Also der Klaus hat sich natürlich gefreut, weil wir irgendwie eine halbe Stunde rumgebastelt haben, bis wir hier überhaupt zum Schuss gekommen sind. Und darauf habe ich einfach keine Lust, deswegen bin ich ja nicht als Video mit dabei.
Du bist, glaube ich, auch ein bisschen mehr so ein Ohrenmensch da, ne? Also das kann ich mir so vorstellen, ja.
Ich höre sehr gern zu, ja, das war schon immer so. Also, und ab und zu sage ich tatsächlich auch mal was.
Ich habe auch euren Podcast vorhin noch gehört.
Am Montag, ja.
Ja. War nicht schlecht, oder? Also ich hatte nachher ein ganz gutes Gefühl. Ne?
Muss dir ehrlich sagen,
für das, was ich da jetzt demnächst ja dann auch nochmal so anleiern möchte. Ne? Mhm.
Ja, also ich habe da den ganzen, also ich konnte gar nicht gleich schlafen gehen und dann am nächsten Tag, also gestern habe ich noch so drüber nachgedacht und also diese Fische, das beeindruckt mich immer noch, von denen du berichtet hast. Also unter anderem, also da ist so viel, was wir da besprochen haben, das ist tatsächlich, also ich werde mir das auch nochmal anhören. Mache ich sonst nie, also muss ich ehrlich sagen, weil ich mich da nicht so richtig hören kann, aber das war wirklich gut.
Ja, so Leute, jetzt ich würde
jetzt aber jetzt, wirklich
verabschieden, wirklich, also weil ich
alles, ja, dann ich, gute Besserung und
ich weiß schon, meine Frau, die wird mich gleich in die Zange nehmen.
So ist das richtig. Ist,
ja. Was ist auch richtig. Grüßt mal eure, ne? Also
ja. Also dann schönen Abend und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ja.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.